Die heutige Folge Abwarter 2 möchten wir aus gegebenen Anlass genau dieser drei Fragezeichen-Folge widmen. Zum einen, da wir fast 2 Stunden über die Folge sprechen, die im Original insgesamt nur 48 Minuten läuft. Und ohne an dieser Stelle vorzugreifen, das weist vielleicht auf viele Auseinandersetzungen hin. Da das Gespensterschloss 1968 in der Buchreihenfolge als erste Folge erschienen ist, nimmt sie einen ganz besonderen Stellenwert in dem Drei-Fragezeichen-Universum ein. Darüber hinaus spielt diese Hörspielfolge durch verschiedene auditive Darstellungen mit den Empfindungen der HörerInnen. Die Frage ist und bleibt, wird Roman heute auch von seinen Empfindungen beeinflusst werden? Und wie wird diese Folge in seinem persönlichen Ranking abschneiden? Bleibt dran und lasst es uns gemeinsam rausfinden. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Abfahrter 2 und dem Gespensterschloss.
Was ist reinste Zeitverschwendung und fühlt sich an wie Ärger mit dem Boss? Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen dritten Abfahrt im Monat.
Oh Mann.
Ey, ich habe meinen halben Arbeitstag damit verbracht, einen Reim auf Schloss zu finden.
Mhm.
Und die andere Hälfte habe ich damit verbracht, die Folge zu hören und zu fast transkribieren.
Dein Boss war bestimmt total stolz auf dich.
Der hatte heute frei, deswegen. Und mit ihm habe ich auch keinen Ärger. Grüße gehen raus. Also von daher alles gut. Das war sehr konstruiert. Ich weiß. Aber mir fiel nichts Besseres ein.
Kriegen wir das jetzt jedes Mal zu jeder Folge so einen kleinen süßen Reim von dir?
Wenn mir nichts Besseres einfällt, ja.
Okay.
Ja, also letztes Mal war ja super Meta einfach mit der flüsternden Mumie, wir erinnern uns, wo ich Sven auch nachhaltig, glaube ich, mit beeindrucken konnte. Aber vielleicht mal kurz zur Einführung. Was ist hier los? Es ist die dritte Abfahrt im Monat. Kenner wissen es, wir werden heute wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge besprechen. Das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sonst wäre das Format hier nach bestimmt 20 Minuten durch und wir hätten alle Fragezeichen vor den Augen. Fragezeichen, ihr versteht, bestimmt 3. Deswegen habe ich wieder freundliche Unterstützung von meinen 2 Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Was geht ab bei euch? Como estás, mi amigos?
Muy bien, gracias.
Das freut mich zu hören. Götz, bei dir, ich habe schon die Hip-Hop-Arme in der Luft gesehen. Sieht gut aus, oder?
Ja, ja, läuft, läuft, läuft. Ich bin voll drin, ich bin voll bereit und ich habe Bock heute. Richtig Bock.
Ich habe auch ein bisschen Angst, Götz. Nee, also jetzt mal, Roman, kannst du ganz kurz weghören? Nur ganz kurz?
Mhm.
Götz, ich habe echt ein bisschen Angst heute.
Ich auch, aber sag Roman das nicht.
Pass auf. Weiß er, was auf dem Spiel steht? Also weiß er wirklich, was auf dem Spiel steht?
Ich glaube nicht.
Okay. Wollen wir ihm das sagen oder lassen wir ihn einfach ins offene Messer laufen?
Ich würde ihm das vielleicht sagen, wenn er irgendwann den Wert rausgehauen hat.
Mm, okay, dann warten wir bis zum Ende.
Ja.
Okay, okay. Gut. Okay, Roman.
Bin gespannt.
Hi. Schön.
Ich,
Roman, ich bin gespannt. Wirklich, ich bin wirklich gespannt.
Mhm. Ich habe diesmal im Vorfeld ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Also ich habe die Folge natürlich gehört und so weiter, aber ich habe mir im Vorfeld auch noch eine Zusammenfassung durchgelesen, weil ich es nicht weiter ertragen konnte, dass ich zu dumm bin, um eine Drei-Fragezeichen-Folge vollumfänglich zu verstehen. Deswegen habe ich mir ein bisschen Unterstützung gesucht und bin dabei auch drauf gestoßen, dass ja offensichtlich die Drei-Fragezeichen, das Gespensterschloss, das erste Buch der Reihe war.
Ich stehe auf. Ich stehe auf und warte. Ich bin richtig stolz. Roman, ich bin stolz.
Wer hätte gedacht, dass ich mal solche Facts raushaue?
Nein, wirklich, ich bin wirklich stolz auf dich.
Ich glaube, das ist geil. Ich glaube nur deswegen wird Götz vermutlich auch einiges noch dazu beizutragen haben, könnte ich mir vorstellen.
Ist das eine Angst, die du gerade äußerst?
Nein, hat sie das ängstlich angehört? Es klingt nur so, als wäre das Format auf jeden Fall über 1,5 Stunden gestreckt werden könnte.
Also maybe. Also das Problem wäre, glaube ich, also wenn ich wirklich, wie ich das im Normalfall mache, immer wieder reingrinde, wenn es im Buch anders ist, dann wird das heute ein 2,5-Stunden-Ding. Einfach aus diesem Grund, weil es das erste Buch ist, weil sehr viel erklärt wird, weil die Personen halt vorgestellt werden, weil die Geschichte halt an vielen Stellen halt anders ist, weil sie halt im Hörspiel Kosmos halt Folge 11 ist und ja, zum Beispiel solche Personen wie Alfred Hitchcock schon als gegeben da sind, Morton und der Rolls-Royce als gegeben da sind, was hier halt eine ganz große Rolle spielt, was im Prinzip der Auslöser dafür ist, dass sie überhaupt anfangen, ihre Detektei aufzumachen, ist, dass sie halt mobil sind und dass sie halt für 30 Tage den Luxus haben, einen Rolls-Royce mit samt Chauffeur zur Verfügung zu haben.
Insgesamt finde ich, dass in dieser Folge, gerade da sie als erste ist, so viele Sachen aufklärt und den Leser, in dem Fall natürlich auch den Hörer, auf jeden Fall, glaube ich, richtig ganz anders mitnimmt, als es die anderen Folgen tun, weil sie anders angesetzt sind. Die Folge ist dafür angelegt, dieses ganze Universum kennenzulernen. Und ich finde das, oder ich hoffe, dass das für dich auch cool war, Roman.
Okay.
Okay. Okay.
Nein, das war, ich glaube, das ist einfach auch daran, oder dem Umstand letztlich geschuldet, dass wir es hier bereits im Hörspiel mit der 11. Folge zu tun haben. Und dementsprechend natürlich einige Erklärungen auffallen. Auch was mit den 30 Tagen. So, ich habe das gelesen, fand es interessant und habe mich dann gefragt, ob das im späteren Verlauf der Bücher diese 30 Tage auch irgendwann mal ausgeweitet werden oder spielt diese komplette 3-Fragezeichen-Serie in einem Zeitraum von 30 Tagen, was auf jeden Fall auch erklären würde, also, dass sie dann...
Da muss ich kurz mal intervenieren und sagen, darüber haben wir schon gesprochen und zwar in Folge 5 und der, ich vergesse mal, wie sie heißt, der blutrote Rubin heißt sie nicht, sondern der
Fluch
des Rubins. Genau, in der Fluch des Rubins, beziehungsweise erst vor, ich glaube in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, wo Sven auch nochmal aus dem Buch vorgelesen hat, wo er quasi dann beschrieben hat, wie das in den Büchern dargestellt ist, dass August, nämlich nach Ablauf der 30 Tage, dafür sorgt, dass sie ein Leben lang die Möglichkeit haben, den Rolls-Royce in Anspruch zu nehmen, weil er halt einen Haufen Kohle für den Rubin gekriegt hat.
Okay.
Das ist Knowledge, die dir schon bewusst war.
My fault. Aber ihr müsst bedenken, ich höre diese Folge immer am Freitag und wir zeichnen am genau gleichen Tag auf. Und selbst da habe ich extreme Lücken. Also könnt ihr von mir nicht erwarten, dass ich irgendwelche abseitigen Details von einer Folge, die wir vor 3 Monaten oder so gemacht haben, dann auch noch kenne. Also deswegen, Götz, finde ich das ein bisschen, okay, finde ich ein bisschen, aber unfair jetzt gerade, diese Shots hier in meine Richtung.
Das ist unfair. Ich geb dir den Punkt. Aber was ich spannend finde, ist, dass du ja zu dieser Folge dir auf jeden Fall eine Inhaltsangabe gegeben hast. Das hat für mich 2 Aspekte. Entweder hat die Folge dir so gut gefallen, muss selber lachen. Entweder hat die Folge dir so gut gefallen, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich nochmal richtig tief eintauchen. Oder du hast nichts verstanden und du brauchtest auf jeden Fall eine Stütze.
Dritte Wege. Vorab habe ich sie gelesen.
Okay, alles klar. Du hast sie komplett, okay. Mhm, okay, gut.
Vielleicht hat Roman auch verstanden, nach dem, was wir so letzte Folge gesagt haben, dass uns die Folge halt schon was wert ist.
Nein, die ist uns egal, Roman. Ja. Nein, hör nicht auf ihn. Die ist uns komplett egal. Das ist eine komplett unwichtige Folge in diesem Universum. Hör da nicht und fühl dich einfach frei. So, lass uns beginnen, Jungs. Hard Facts. Wolltest du beginnen? Hard Facts, Cover? Was fangen wir an?
Achso, sprechen wir auch immer über das Cover tatsächlich? Können wir gerne machen.
Wollen wir bei dieser Folge, Hard Facts oder über dieses, wir hatten noch letztes Mal, hast du den Text vorgelesen. Das Cover hatte ich jetzt nicht mit einbezogen. Das meinte ich gar nicht.
Achso,
alles gut.
Ich würde tatsächlich gerne, bevor ich den Klappentext vorlese, einmal mit einem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat beginnen, der Romans Menschenkenntnis vielleicht schmeichelt. Und zwar ist das aus dem Vorwort. Wie wir ja wissen, wird jedes Vorwort zu jedem Buch von Alfred Hitchcock geschrieben und stellt quasi dem Erstleser des jeweiligen Buches dann nochmal kurz die 3 Fragezeichen vor. In dem Fall ist es ja das erste Buch, von daher ist er da auch etwas ausführlicher. Und da gibt es eine kurze Passage, die da lautet: Wenn euch Justus Jonas nun schon ziemlich unausstehlich vorkommt, so kann ich euch nur beipflichten.
Alfred Hitchcock und ich, ein Kopf, ein Arsch. Ich hab's immer gesagt.
Ja. Also wenn wir es könnten, würden wir die Folge so nennen.
Alfred Hitchcock und ich, ein Kopf, ein Arsch. Wäre ich mit einverstanden.
Ich weiß. Ja. Okay. Aber könntest du bitte noch weiterlesen? Oder führt ihr das gar nicht weiter aus? Oder ist es einfach nur eine Feststellung, die er da macht?
Naja, also es geht, ich möchte jetzt nicht das ganze Vorwort vorlesen.
Naja, aber ich finde das jetzt ungerecht, Justus gegenüber.
Es geht halt darum, dass...
Muss ich auch mal eine Bresche springen.
Dass er halt, also dass Alfred Hitchcock einmal alle vorstellt.
Ja.
Bob und Peter in jeweils einem Satz vorstellt und dann bei Justus schreibt, Justus Jonas ist... Nun, meine persönliche Meinung über Justus Jonas möchte ich zunächst für mich behalten. Ihr sollt euch selbst ein Bild von ihm machen, weil Alfred Hitchcock, und das kommt auch in dem Buch halt vor, ist halt zu Beginn halt kein großer Fan dieses Besserwissers und haut ihm halt quasi auch ja, komplette Seite um Ohren.
Okay, okay, lass uns nicht zu tief rein, weil das, finde ich, kommt durchs Hörspiel gar nicht raus.
Nee, wirklich, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Da sieht's immer, als wenn er total Respekt vor ihm hätte und ich meine, er sucht ihn ja auch
okay,
aktiv.
Okay, das nehmen wir jetzt, nein, wir müssen...
Ja, aber das kommt ja tatsächlich später dann, ne? Also es okay, kommt in den weiteren Büchern.
Sich damit der
aber
Zeit
sie haben einen schlechten Start und ich finde das da tatsächlich ein ganz smarten Move, das Vorwort hier auch so zu gestalten. Aber da komme ich später zu.
Gut.
Ich würde jetzt tatsächlich den Klappentext vorlesen.
Oder, okay, ja. Walte deines Amtes.
Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Alfred Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen. Die drei Fragezeichen, hinter denen sich die jungen Detektive Justus, Peter und Bob verbergen. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versucht Justus, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als jüngste Detektei ihre Sporen zu verdienen? Wird es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären?
Spoiler-Alarm, ja. Sorry.
Hard Facts, Romanzen. Wie sieht's aus? Wie war deine Situation? Wie lang geht die Folge?
Folge geht, ich glaube, es waren 48 Minuten. Ich habe es mir nicht notiert, aber es war irgendwas zwischen 45 und 50. Das ist ein Bereich, den ich mittlerweile als okay empfinde.
Genau, 48.
Ja, der schreckt mich nicht per se ab, muss ich sagen. Mhm. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Ja, ich konnte heute relativ früh Feierabend machen. Hab dann so um 2 oder sowas angefangen, die Folge zu hören. War dann auf der Hälfte irgendwie durch und dann rief ich nochmal einen Kollegen an, der ein bisschen quatschen wollte, was mich wahnsinnig geärgert hat. Sorry, Micha, das lag nicht an dir. Falls du das hören solltest, Grüße gehen raus. Aber ich wollte das irgendwie einfach durchhaben.
Das zieht einen auch raus, ne? Das zieht auch einfach aus der Immersion einfach
ja,
raus.
Ja, voll.
Du warst so drin, auch im Hörspiel bestimmt.
Ja, ich war mega drin. Also es war, als wenn ich in diesem Geisterschloss gestanden hätte und dieser Grusel und so, das hat mich alles total gepackt und dieses Rätsel, was zu keinem Zeitpunkt des Hörspiels irgendwie klar war, wie da die Lösung hätte aussehen können. Mhm, aber vielleicht erfahren wir dazu später noch mehr. Das ist auch ein Fakt, der möglicherweise Einfluss hat auf die Wertung des Ganzen. Lösbarkeit und so und das Rätsel, das ist ja immer schon das Hauptkriterium eigentlich.
Ich gehe da nicht drauf ein. Ich gehe da nicht drauf ein.
Nee, ich sehe schon. Ja. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Also, es geht los, wie so häufig in der Zentrale. Also sie sitzen da auf dem Schrottplatz, das Telefon klingelt und Hitchcock ruft an. Und zwar sucht Hitchcock nach einem Spukschloss für einen Film, den er drehen möchte und bittet die Jungs darum, da irgendwie ein geeignetes Spukschloss zu finden, was erstmal nicht weiter erklärt wird. Er sagt auch, dass er bereits 2 Leute irgendwie draußen hat laufen lassen, die auf der Suche sind nach einem geeigneten Spukschloss dafür und möchte trotzdem die Jungs dann eben auch dafür engagieren.
Ja. Also, ich muss versuchen, wirklich eine Kurzzusammenfassung zu machen, weil das im Prinzip so das erste Viertel des Buches ist, was so gerade in ein paar Sätzen oder was im Hörspiel auch irgendwie so in ein paar Sätzen beschrieben wird. Weil das Buch, das startet halt damit, dass Bob nach Hause kommt und seine Mutter sagt, die ist gerade in der Küche irgendwie da mit den Händen im Kuchenteig und sagt, oh, Justus hat angerufen und hat dir eine Nachricht hinterlassen. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich komme da gerade nicht dran, weil meine Hände dreckig sind. Und Bob ist halt total aufgeregt und sagt, Mama, was hat er denn gesagt? Und sie sagt dann, ja, wenn das einfach gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch merken können. Und dann steht da, ich glaube, dass Bob durchs grüne Tor auf den Schrottplatz kommen soll. Die Maschine läuft. Und Bob ist dann total aufgeregt und fährt dann halt zum Schrottplatz, weil die Maschine läuft. Heißt, da Justus, wie ich ja eben gerade schon gespoilert habe, jetzt den Zugriff auf den Rolls-Royce plus den Fahrer, also sprich Morten hat, dass sie jetzt halt mit der Detektei starten können und sie fangen an, Visitenkarten zu drucken. Zu dem Zeitpunkt ist auch Bob noch nicht klar, dass die drei Fragezeichen die drei Fragezeichen heißen, was dazu führt, dass Bob der Erste ist, der offiziell nachfragt, was die drei Fragezeichen zu bedeuten haben, was Justus total glücklich macht, das zu erklären. Und auch da wird nochmal erklärt, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, weil ja die flüsternde Mumie das zweite Buch ist, da wird nochmal erklärt, warum Bob Recherche und Archiv macht. Und zwar hat er versucht, bergzusteigen in Rocky Beach und ist dabei abgerutscht und ist irgendwie 200 Meter den Hang runtergerollt und hat sich dabei mehrfach das Bein gebrochen, weswegen er jetzt halt momentan einen Gips trägt, deswegen nicht so gut zu Fuß ist. Und da das ja am Anfang ein eher kurzweilig gedachtes Projekt ist, da Justus ja davon ausgeht, dass er nur 30 Tage die Möglichkeit hat, halt mobil zu sein, planen die halt diese Detektei halt für diesen kurzfristigen Zeitraum und dann sagt er, in dem Zeitraum bist du, Bob, auf jeden Fall nicht mobil. Deswegen recherchierst du lieber, du arbeitest ja auch in der Bibliothek, da kannst du halt irgendwie Informationen anholen und du archivierst auf jeden Fall auch die Fälle, die wir dann im Endeffekt lösen. Wobei, zu dem Zeitpunkt haben sie noch keinen einzigen Fall, weil sie haben sich ja gerade erst gegründet. Da legt Bob, da legt Justus auch fest, dass er der erste Detektiv ist und fürs Denken zuständig ist, Peter der zweite Detektiv ist und er so für Sport und Geschicklichkeit der Mann ist. Ja, und dann kommt die Frage auf, ja, wo kriegen wir denn jetzt einen Fall her? Und Justus sagt, ja, ich habe prinzipiell schon einen. Ich habe Gerüchte gehört und in dem Fall ist der Gerüchtegeber Peters Vater, der, wie wir alle schon wissen, beim Film arbeitet und da für Trickfilme zuständig ist oder für Filmtricks.
Deswegen kann er so gut mit Löwen.
Ja, genau, der Link war's. Ja, und die haben halt gehört, dass Alfred Hitchcock zurzeit auf der Suche ist nach einem geeigneten Drehort für einen Gruselfilm und dafür ein Spukschloss braucht. Und sie momentan auf dem Trichter sind, dass sie den ganzen Film in England drehen, weil es da halt diverse Schlösser gibt und da die USA ja prinzipiell das Mittelalter ja noch nicht wirklich erlebt haben, ist es da eher rar, was Schlösser angeht, die dafür in Frage kommen. Und Bob bekommt dann seinen ersten Rechercheauftrag, finde irgendwas in der Umgebung, was irgendwie in Frage kommt. Justus plant dann halt am nächsten Tag mit dem beeindruckenden Auto bei Alfred Hitchcock vorzufahren und sich dann im Prinzip Zugang zu verschaffen, um ihm dann quasi seine Idee zu pitchen. Das große Problem ist, dass die Vorzimmerdame von Alfred Hitchcock früher bei denen auf der Schule war und die damals schon sich eher dadurch hervorgetan hat, dass sie quasi alles irgendwelchen Lehrern gepetzt hat und eher der Spielverderber oder die Spielverderberin ist, als dass der Fakt, dass sie sie kennen, den von Vorteil sein könnte. Und deswegen sie auch am Telefon, als Justus sich anmelden wollte, schon gesagt hat, also wenn ihr hier hinkommt, dann hetze ich euch die Polizei auf dem Hals, ihr kommt hier auf jeden Fall nicht rein. Und da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wo es darum ging, wie Justus Schauspielerqualitäten sind. Da ging es ja darum, dass Justus, wir erinnern uns ja alle, den Professor gespielt hat, Professor Yarborough, und das im Hörspiel irgendwie nicht so richtig gut rüberkam. Und da habe ich ja schon gespoilert, dass Justus so ein Typ ist, der auf jeden Fall sehr gut in Rollen schlüpfen kann und Stimmen imitieren kann, was natürlich Oliver Rohrbeck irgendwie mit seinen zarten 11, 12 Jahren, die er damals irgendwie hatte, jetzt nicht so gut rüberbringen konnte. Aber da ist es dann faktisch so, dass sie halt mit dem Rolls-Royce vorfahren. Der Pförtner sagt, ihr kommt hier nicht ohne Genehmigung rein. Und Justus sich dann quasi im Auto darauf vorbereitet, gleich das Fenster runterzumachen, verzieht dann sein Gesicht so, dass er wie Alfred Hitchcock aussieht und spricht dann auch in dem Duktus, den Alfred Hitchcock so an den Tag legt, was den Pförtner dazu bringt, dass er denkt, dass Justus der Neffe von Alfred Hitchcock ist und lässt ihn dann so durch. Und nach einer längeren Auseinandersetzung mit der Vorzimmerdame kommen sie dann halt zu Alfred Hitchcock ins Büro, der überhaupt nicht amused ist, dass er hier gerade gestört wird, weil sein Terminkalender ist halt voll wie sonst was und er hat prinzipiell, wie gesagt, keinen Bock, ist eigentlich auch eher genervt, dass die da sind. Und Justus trägt dann halt vor, sie würden gerne den Fall übernehmen, sie wollen halt keine Kohle dafür haben, aber da sie ihre Fälle, die sie dann lösen, auch als Bücher rausbringen wollen, weil nämlich Bobs Vater wiederum bei einer Zeitung arbeitet und dementsprechend gute Connection zu Verlegern hat, bitten sie halt Alfred Hitchcock darum, dass er das Vorwort schreibt und dass die Bücher unter seinem Namen rausgebracht werden. Das ist ja im Prinzip dann auch die Erklärung, warum die Bücher dann unter seinem Namen auch rausgegeben wurden, weil der hat die ja nicht geschrieben, das ist reine PR gewesen. Und Alfred Hitchcock hat eigentlich keinen Bock drauf und Justus trägt dann halt auch noch seine Alfred Hitchcock-Parodie vor Alfred Hitchcock vor, was ihn noch mehr sauer werden lässt, was dann auch dazu führt, dass er halt das Vorwort so formuliert hat, wie er es da formuliert hat. Also ich finde das tatsächlich einen ganz smarten Move, so das dann auch noch ins Vorwort einzubringen, so als kleinen Spoiler auf das, was nachher noch passiert. Aber nichtsdestotrotz sagt er dann, ich habe hier nichts zu verlieren, Jungs, guckt mal nach dem Spukschloss, vielleicht muss ich da nicht nach England. So, wenn es halt funktioniert, dann funktioniert's, dann schreibe ich euch auch das Vorwort. Wenn nicht, dann ja, habt ihr Pech gehabt. Und so kommen sie halt zu dem Fall. Und da sind wir jetzt wieder quasi auf einem Level, Roman.
Ich hatte noch gelesen, dass Hitchcock wohl sagte, nachdem Justus seine Hitchcock-Parodie ausgepackt hatte, dass er dann wohl eingeknickt wäre und sagte, okay, ihr könnt das gerne machen, aber bitte macht diese Imitation nie wieder.
Genau, das hat er nämlich auch noch gesagt, weil er fühlte sich halt auch tatsächlich beleidigt durch diese Imitation, weil er meinte, ich war ein feiner, aufgeweckter Junge oder sowas, hat er das ausgedrückt und nicht das, was du hier darstellst. Ja, aber im Prinzip hat ihn das, glaube ich, schon so ein bisschen beeinflusst, halt diese Selbstsicherheit, die Justus da an den Tag gelegt hat. Und das führte halt dann dazu, dass sie halt den Auftrag übernehmen durften. Und Bob recherchiert dann erstmal in der Bibliothek und da kommt nämlich, Justus traut anscheinend Bob nicht zu, dass er sich ein Wort merken kann und schreibt dann hinten auf eine Visitenkarte, wo er die beiden dann auch dazu instruiert, ihr müsst immer Visitenkarten dabei haben, falls da irgendwie ein potenzieller Kunde ist oder ein potenzieller Klient ist, müsst ihr die ihm in die Hand drücken. Schreibt er ihm auf die Rückseite einer der Visitenkarten das Wort Gespensterschloss drauf, weil wie gesagt Bob sich das anscheinend nicht merken kann. Und Bob nimmt diese Visitenkarte auch mit in die Bibliothek und legt sie auch auf den Tisch, damit er anscheinend nicht vergisst, nach was er suchen soll, und recherchiert dann nach Gespensterschlössern. Und da taucht dann das erste Mal Skinny Norris auf, der quasi neugierig ist, was Bob so da sucht in der Bibliothek, und der klaut ihm dann die Visitenkarte und checkt dann, was Bob recherchiert hat. Und das ist dann auch der Grund, warum der später auftaucht, aber dazu später mehr.
Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, also dass Skinny Norris da schon eine Rolle spielt. Was wir halt bis dahin nur wissen, ist das, was ich eben vorgetragen habe, also das Telefon klingelt, Hitchcock ruft an, es wird nach einem Gespensterschloss gesucht und Bob legt los mit seiner Recherche, weil wir als Hörspiel-Fans kennen ihn natürlich für Archiv und Recherche und dementsprechend ist es ein absoluter Bob-Job. Ich habe hier tatsächlich auch Bob und nicht Beater oder so.
Bob-Job.
Ich hätte das auch gerne, wenn ihr irgendwelche Rechercheaufträge für mich habt, dann nennt bitte nur noch einen Bob-Job für mich.
Machen wir. Ja, machen wir. Klar. Ab jetzt.
Ja. Sehr gut. Ich möchte das auf jeden Fall 3 Fragezeichen noch weiter sich in mein Leben verästeln. Das finde ich gut. Also Bob zeigt auf jeden Fall die Ergebnisse seiner Recherche in der Zentrale und kommt dann auf das Schloss Terrell. Terrell, ne? Wird der ausgesprochen?
Mhm. Der Typ heißt Stephen Terrell.
Terrell, ja, genau. Ein Schauspieler, er war wohl ein Stummfilmstar und nach Ende des Tonfilms, nach Ende des Stummfilms, als der Tonfilm kam, hatte er keinen Erfolg mehr, weil er wohl eine ziemlich hohe, prägnante Fistelstimme hatte und deswegen in den Tonfilmen keinerlei Chance mehr hatte, irgendwie engagiert zu werden, was die Jungs wahnsinnig witzig finden, weil so körperliche Einschränkungen oder so sind halt total witzig. Als jemand, der auch so ein bisschen lispelt und eine Essschwäche hat, fühle ich auf jeden Fall für Terrell, der Mann mit den 1000 Gesichtern, der halt von diesen 3 großkotzigen Jungs da irgendwie so niedergemacht wird und ausgelacht. Fand ich nicht gut. Ist jetzt nichts, was ich auf meine Plusliste schreiben würde. Aber gut, es waren andere Zeiten, wie wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal kurz merken werden. Bob legt noch weiter los mit Terrell, und zwar war es wohl so, dass er einen Unfall hatte, das Auto ist irgendwie ins Meer gestürzt und seitdem ist Terrell vermisst worden und er ist bis heute nicht mehr aufgetaucht.
Mehr, beziehungsweise es gibt auch einen Abschiedsbrief, in dem er steht, lebend wird die Welt mich nicht wiedersehen, aber mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen. Ein Fluch soll für ewige Zeiten auf dem Schloss lasten.
Tiefgründig, sehr tiefgründig.
Genau, also dementsprechend ist davon auszugehen, dass Stephen Terrell sich suizidiert hat.
Genau. Und es spukt daraufhin wohl auch in dem Schloss. Zumindest setzt sich der Ruf so durch und dadurch ist das Haus auch unverkäuflich geworden. Also Bob erzählt von einer Geschichte von einem Makler, der dort übernachtet hat, um eben zu beweisen, dass es alles nur Quatsch ist mit dem Spuken. Er hat es aber nicht ausgehalten, dort zu übernachten, sondern ist irgendwann mitternachts aus dem Haus gerannt, weil er das Treiben dort nicht mehr ausgehalten hat.
Das ist korrekt.
Ja. Dementsprechend beschließen die Jungs, schauen wir uns mal das Schloss an. Wann macht man das am besten? Nachts, weil nachts spukt es dort. Also fahren sie nachts ins Schloss, um dort eben zu gucken.
Ja, du möchtest natürlich auch gucken, welchen Spukeffekt hat dieses Haus, ne? Wir gucken ja immer noch durch die Augen einer Filmproduktion und natürlich ist es da wichtig, natürlich auch diesen Nachteffekt dabei zu haben.
Genau, wobei da dachte ich erstmal, dass es überhaupt um die Tauglichkeit ginge, wo ich meine, diesen ganzen Spuk und so, den kannst du ja nachher durch filmische Effekte und so dann ja auch produzieren. Aber es ging erstmal darum, ob man überhaupt in dieses Haus rein kann oder ob man möglicherweise von irgendwelchen Geistern getötet wird oder so.
Nee, getötet wurde ja nie jemand. Also das ist ja auch Teil von Bobs Recherche.
Das erfahren wir aber erst sehr viel später.
Aber Justus sagt ja auch beim Hingehen, achte genau darauf oder wir beobachten genau, welche Geräusche und solche Sachen, die dazu führen, dass wir uns gruseln. Darauf achtet er auch besonders beim Hingehen, ne, zum Schloss.
Ja, er achtet auch sehr penibel darauf oder kommen wir später auch noch drauf zu, dass sie halt gucken soll, in welcher Entfernung vom Schloss sie sich immer noch gruseln.
Mhm, genau.
Das aber das ist erst beim zweiten Mal, wo sie hingehen, da wo Bob und Peter. Ja,
sogar beim dritten Mal.
Ja, genau. Muss ich schon mal vorgreifen, habe ich nicht so recht verstanden, habe ich den Eindruck, dass das im Nachhinein auch nicht mehr so eine ganz große Rolle gespielt hat.
Das wird durchs Buch, glaube ich, oder da hoffe ich auf Götz, das ist für mich nämlich auch eine diskutable Stelle. Ich hoffe, dass es im Buch nochmal genauer erklärt wird, genau diese Passage zwischen zweiter und dritter Besuch, da habe ich mich auch meine Probleme, aber ich glaube, das ist der Situation geschuldet. Da kommen wir bestimmt noch später zu.
Ich werde es probieren.
Ich hoffe.
Also sie fahren jetzt erstmal zum Schloss, Morten fährt sie. Ich finde, Morten hat auch extrem viel Sprecheranteil in dieser Folge. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gehört in den vorherigen Folgen.
Gar nicht. Du hast Morten bis heute noch nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass du Morten gehört.
Noch gar nicht, ne? Ja. Okay. Und da hat er...
Doch.
Ich wüsste nicht wann.
Nicht in der flüsternden Mumie?
Nee. Nicht mal im Papagei. Und da fahren sie sogar schon im Dingens.
Hat er nicht mal zumindest so ein Okay, Sir... oder sowas gesagt?
Nee, der hatte bis jetzt noch keine, also bis aus meiner Sicht hatte er bis jetzt noch keine Sprecherrolle.
Na gut.
Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass wir nie bis jetzt, und wir denken immer budgetmäßig, Skinny Norris und Morten zusammen hatten. Das heißt, wir hatten immer einen der beiden und nicht beide in der Szenerie und deswegen fiel aus meiner, ist jetzt meine Erklärung, diese Sprechrolle seitdem weg. Aus meiner Sicht ist das erste Mal, dass wir Mortems Stimme hören.
Mhm. Ja, also ich habe ja immer das Problem, dass ich ja parallel die Bücher lese, wo er halt sehr häufig vorkommt. Deswegen ist es gerade ein bisschen verzerrt. Ja, ja.
Natürlich. Nein, deswegen, also da würde ich jetzt ein bisschen einsteigen. Das ist das erste Mal, dass du, Roman, durch die Chronologie die Stimme von Mortem das erste Mal hörst.
Okay, ich habe sowas vermutet, ich war mir aber nicht sicher. Weil
alles cool, wisst, alles cool.
Aufmerksamkeit nee, hier und da hätte auch sein können, dass ich es einfach vergessen habe.
Wie du, irgendeine Funktion muss ich auch noch haben, ne? Ja,
sehr gut.
Und wenn es nur ist, dir zu sagen, dass du Mortem das erste Mal ist, dann ist es das.
Es ist ein Korrektiv, es ist ein Mehrwert für mich und für die Leute da draußen, ist doch alles super.
Nein, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich natürlich ein Budgetding, ne? Und ich glaube, da auch die Entscheidung, das höre ich bis heute nicht unbedingt raus, Mortem und Skinny dieselbe Stimme, finde ich super getrennt voneinander. Also ich kann die sauber getrennt voneinander wahrnehmen, finde ich.
Okay. Also sie kommen nachts an dem Schloss an, Bob bleibt bei Mortem im Auto und Justus und Peter gehen in das Schloss rein mit einem Aufnahmegerät bewaffnet. Da ist mir aufgefallen, ich glaube, ich erreiche langsam einen Status, wo ich Peter und Bob auseinanderhalten kann. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist.
Oh, warte, jetzt mache ich's.
Oh, es ist schön. Es ist ein schönes Gefühl. Ja, okay, geil. Genau. Danke, Roman.
Bin ich auch extra für aufgestanden.
Ja.
Romans 3 Fragezeichen Erkenntnisse. Ja.
Ja. Die Mutation von eine Person zu zwei.
Einmal kommt noch der Name Peter hier in meinen Aufzeichnungen vor. Okay. Aber es wird weniger tatsächlich. Naja. Justus und Peter gehen, wie gesagt, mit einem Aufnahmegerät dann in das Schloss rein und Peter hört Geistermusik, was auch immer das sein soll. Ein ziemlich cooles Genre bestimmt, aber diese Geistermusik hört dann auch irgendwann auf. Also es ist irgendeine Orgelmusik, wie wir später dann noch genauer erfahren. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, da wird es einfach nur als Geistermusik beschrieben. Und sie betreten das Schloss und sind dann im Echo-Raum. Nee, der hieß, glaube ich, noch irgendwie anders, ne? Aber irgendwas mit Echo auf jeden Fall. Und das Echo sorgt auf jeden Fall für Verwirrung. Sie erschrecken sich vor ihren eigenen Echos. Was ich als Hörer ein bisschen merkwürdig fand, weil es für mich ziemlich eindeutig war, dass es deren Stimme ist und ich halt weiß, wie so ein Echo funktioniert. Und Peter,
Da darf ich kurz aus dem Buch, zitieren nicht, aber kurz erklären, wie es da ist. Und zwar ist es da in dieser Echo-Halle so, dass es nur an einem bestimmten Punkt, und zwar wenn man in der Mitte der Halle steht, dass das Echo da wirkt. Sobald man ein paar Meter nach links oder nach rechts geht, gibt es kein Echo. Das heißt, dass man sich ganz normal unterhält, während man durch den Raum geht und auf einmal ist man in der Mitte angekommen und wenn man dann sagt, geh nach Haus und dann kommt das Echo halt zurück, dass man sich dann durchaus erschreckt, weil es halt ein Punkteffekt ist.
Okay, das wird im Hörspiel nicht so deutlich.
Ja.
Oder siehst du das anders, Sven?
Nee, sehe ich nicht anders. Erklärt sich aber, also würde ich gerne später drauf noch zurückkommen.
Okay. Ja, Peter ist dann irgendwie auch am Pfeifen und das Pfeifen wird dann halt auch von einem Echo gepackt und dementsprechend dann halt erscheint es nochmal und Peter fragt dann, war ich das etwa? Und ich denke mir, ja, Mann, wenn du jetzt gerade gepfiffen hast, dann solltest du jetzt wissen, ob du das Echo da erzeugt hast oder nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Also es ist im Buch auch so, nur dass nicht gepfiffen wird, sondern dass diabolisch gelacht wird.
Ah, okay.
Ja.
Ja, es passieren auf jeden Fall noch weitere gruselige Dinge. Also Peter glaubt beispielsweise, dass eine Person auf einem Bild ihn angeblinzelt hätte und dass plötzlich ein eiskalter Luftzug durch das Haus weht und die beiden erwischt. Daraufhin haben sie halt so eine krasse Angst, dass sie aus dem Haus rennen.
Und Justus schneller ist als Peter.
Ja, stimmt. Das war eine Sache, die merkwürdig war. Weil ich meine, Peter ist ja für das Sportliche da und Justus ist halt der dicke Impro-Künstler, der jeden super gut nachmachen kann und einfach intelligent ist.
Wer hatte mehr Angst, ist die Frage.
Ja. Ich versuche auf jeden Fall herauszufinden, warum sie denn Angst hatten. Also Justus beharrt auf diesen Punkt total drauf. So, was ist das, was die Angst bei dir erzeugt hat? Und denkst du, das ist doch eindeutig so. Es war halt dunkel, es war dieses gruselige Echo und dann dieser eiskalte Luftzug, die Gespenstermusik. Und das ist halt eine Sache, die ich hier eben schon mal angesprochen hatte, dass er halt so ganz genau wissen wollte, bis zu welchem Abstand von dem Haus hattest du denn jetzt noch Angst und wann denn nicht? Und dachte ich mir, das ist doch einfach nur so ein subjektives Gefühl. Und manchmal kannst du das halt den ganzen Nacht doch mit dir rumtragen, dieses Angstgefühl, weil du nicht drüber hinwegkommst. Das habe ich nicht so richtig begriffen. Das finde ich auch ein Punkt, der im Hörspiel für mich auf jeden Fall irgendwie offen geblieben ist.
Okay, findest du nicht, dass es Momente gibt, wo... Und ich konnte damit total relaten. Deswegen, ich frage dich einfach, gibt es für dich nicht Momente, wo du sagst, ich fühle mich unwohl oder ich fühle mich nicht wohl und dann ist es aber gar nicht weit von der Situation weg, dass es hier wieder, ich versuche ein besseres Beispiel zu finden. Warum kann ich damit so relaten? Das ist vielleicht auch eine Frage. Ich hatte das Gefühl in der Situation, dass diese Einflüsse, die in dem Geisterschloss auf diese beiden einfließen, super krass sind, super überraschend, auch was du eben sagtest, hä, ist doch voll komisch, sie erschrecken sich vor ihrer eigenen Stimme, vor ihrem eigenen Echo. Die versuchen halt gerade das Buch, das geschriebene Horrorbuch sozusagen oder Gespensterschloss jetzt auf das Hörspiel zu transportieren und probieren halt mit diesen Geräuschen zu argumentieren. Und ich habe das schon gefühlt, dass das Schloss etwas umgibt, die aber, sobald du das Schloss verlässt und sobald du einen bestimmten Kreis des Schlosses verlässt, gar nicht mehr wirken und dann diesen Moment hast so, hä, warum fürchte ich mich denn überhaupt? Und ich finde, da versucht das Hörspiel die ganze Zeit einen Spagat zwischen, was macht ein Horrorfilm zum Horrorfilm? Das heißt, die Musik, die Atmosphäre, etc. Und das Buch kann natürlich durch beschreibende Situationen ganz andere Horrorsituationen beschreiben. Ne? Die klirrenden Klingen und das Bild, was beschrieben wird durch Wörter, nochmal ganz anders. Und ich hatte da immer das Gefühl, dass versucht wird, bei dem Hörspiel ganz viel über Geräuschkulisse zu machen. Das heißt, du hörst das Säuseln, du hörst alles, worüber gesprochen wird. Das kannst du beim Lesen nicht nachvollziehen. Du kannst es nur in deinem Kopf haben und beim Hörspiel versuchen sie es dir halt zu geben. Und das konnte ich schon nachvollziehen.
Also ich finde den Spagat so gelungen, als wenn ich mich an einem Spagat versuchen würde, weil diese ganzen Sachen, also ich gehe noch so weit mit, dass er sagt so, was war das überhaupt, was dich jetzt zum Gruseln gebracht hat? Ich meine, da in die Analyse zu gehen und zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie dieser kalte Luftzug und es war dieses Echo, so dass man für diese einzelnen Komponenten jeweils versucht, irgendwie eine schlüssige Erklärung zu finden.
Das meine ich, ja.
Was nicht so unbedingt getan wird. Was ich allerdings nicht verstehe, was dann später ja auch der Fall ist, wo du ja auch schon sagtest, dass Justus so drauf beharrte, bis zu welcher Entfernung habt ihr euch denn so gegruselt? Mhm. Weil dieser kalte Luftzug im Schloss und das Bild, was auf einen gestarrt hat, im Schloss und das Echo, was im Schloss stattfindet. Ja, deswegen ist mir diese genaue Entfernung, auf die so wahnsinnig viel Wert liegt, außerhalb des Schlosses, das kann ich nicht nachvollziehen. Also da bin ich raus, muss ich sagen.
Doch, das habe ich schon im Hörspiel nachvollziehen können, weil Justus ist halt ein rationaler Typ. Justus geht davon aus, dass es Spuk nicht gibt. Und Justus geht davon aus, dass in dem Schloss gezielt manipuliert wird, dass halt Angstgefühle entstehen.
Ja, und im Schloss.
Wie entsteht Angst? Genau, das ist ja die Grundfrage. Wie entsteht Angst?
Und es geht ihm halt darum, dass man explizit mal darauf achten soll, was ihm selber nach dem ersten Besuch nicht möglich war, weil er tatsächlich Angst hatte, dass man halt mal schauen soll, wie, beziehungsweise er einfach nicht drauf geachtet hat. Wie ist das Empfinden, wenn man dann draußen ist? Hat man denn überhaupt noch Angst? So, und das war eigentlich eher das. Und das, Justus ist ja jemand, der sich nicht klar ausdrückt, der keine klaren Instruktionen gibt, sondern der halt damit immer spielt, dass er bei solchen Vorgaben immer nochmal genug Spielraum hat, dass Bob und Peter nicht so eingeengt sind. Das finde ich ja tatsächlich sogar noch gut in dem Fall, ne? Also, dass man halt keine klaren Vorgaben gibt, sondern das Ganze so ein bisschen breit gefächert macht, damit Justus und Peter dann nicht das Ergebnis bringen, was Justus sich erhofft, sondern dass Justus hofft, dass das Ergebnis, was Bob und Peter bringen, sich mit dem deckt, was er hat, ohne dass er das so sehr beeinflusst. Wisst ihr, wie ich das meine?
Ja, so ungefähr schon. Also dieser eine Punkt mit dem, da sind wir jetzt ja noch gar nicht, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, diese ganzen Sachen außerhalb des Schlosses und dieses ja nahezu manische, so wie weit vom Schloss entfernt habt ihr noch Angst? Das finde ich irgendwie, ist für mich nicht nachvollziehbar. Im Gegensatz jetzt hierzu, wo halt einfach nur die ganzen Merkmale ausführen soll. Was sie mir
okay, ich habe vielleicht ein Beispiel. Mama und Papa schlafen und du bewegst dich noch außerhalb deines Schlafrhythmus, außerhalb des Bettes. So. Und dann geht der Radius los, sobald du aufgestanden bist. So, da fühlst du dich schon unwohl. Wenn jetzt jemand reinkommen würde, dann wäre ja schon, musst du schon erklären, warum du auf zwei Beinen und nicht in deinem Bett liegst. So, weißt du, was ich meine? Jetzt hast du das erledigt, was du machen willst. Keine Ahnung, du hast einen Schokoriegel geholt, bist wieder zurück. Der Moment, wenn du wieder in deinem Bett liegst, dann bist du ja safe. Ist ein banales Beispiel. Ich versuche jetzt einfach gerade eins zu finden. Das verstehst du, was ich meine? Du bewegst dich auf etwas zu oder von etwas weg. Und du hast ein Sicherheitsgefühl. Und ich finde, dieses, wir öffnen die Tür, die knatscht, die ist, ne, das akustisch wird ganz viel gemacht. Und du betrittst das Gebäude und dann finde ich schön, dass Götz gerade sagtest, du gehst ganz normal, du redest mit deinem Kollegen und auf einmal kommt dieses wow, wow, wow. Hä? War ich das jetzt etwa? Dann macht es natürlich nochmal ganz anders Sinn mit der Erklärung von Götz. Aber ich hatte immer das Gefühl, diese ganzen Eindrücke, die im Schloss passieren, sind so krass, aber sobald du die Schwelle übertrittst, ist es so dieses nee, so schlimm war es eigentlich gar nicht.
Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie, nee, ich bin da trotzdem irgendwie nicht dabei, so weil...
Okay, war ein Versuch.
Weil ich dachte, es ist klar, dass diese Einflüsse oder diese ganzen akustischen Signale und so weiter halt alle innerhalb des Schlosses stattfinden. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie befritzel im Keller bin oder so, dann finde ich es da auf jeden Fall unheimlicher als außerhalb dieses Kellers. Und da muss ich nicht gucken, ob ich da irgendwie 50 Meter von entfernt bin oder 100 Meter.
Ja, aber du hast ja quasi...
War das ein Kackbeispiel? Ich brauche mal ganz kurz ein Feedback.
Nee, also ich habe es gefühlt.
Okay, danke.
Es ist bis heute noch so, dass, also gerade wenn du im Winter nachts aufstehst und noch irgendwie mal aufs Klo musst oder dir was zu trinken holst oder sowas, hört das Unwohlsein auf, wenn man wieder im Bett liegt.
Ja aber danke. Alles innerhalb deines Hauses.
Ja.
Aber ich glaube, wir hängen uns auch einfach zu sehr an diesem Punkt auf, kann das sein?
Ja, der ist wie ich finde, den wichtig.
Also ich meine, der kommt ja hier noch gar nicht vor, wo wir jetzt gerade sind.
Okay, dann gehen wir erstmal dahin.
Dann gehen wir erstmal weiter.
Vielleicht klärt er sich dann ja später auf. Lass uns überraschen. Ich habe eine Tendenz, aber. Gut, wo waren wir denn? Genau. Analyse, bla bla bla. Sie sind dann wieder zurück in der Zentrale und dort klingelt wieder das Telefon und irgendeine Stimme sagt, wegbleiben, wegbleiben. Das ist offensichtlich auf das Geister- oder Gespensterschloss gemünzt. Sie sollen davon wegbleiben. Was sie natürlich nicht davon abhält, sich diesen Fall dann zu entledigen, sondern im Gegenteil dazu führt, ja, bitte Götz.
Im Buch ist es so, ich wiederhole es ja nochmal, dass sie gerade ihre Detektei neu gegründet haben und dementsprechend auch erst vor ein paar Tagen ihren Telefonanschluss angemeldet haben. Das heißt, dieser Telefonanschluss ist noch in keinem Telefonbuch und niemand hat diese Nummer, weil sie auch noch niemandem die Visitenkarte gegeben haben. Und das ist ja dann quasi nochmal eine Nummer mehr spooky, als es dann im Hörspiel ist, weil dieses Telefon klingelt und da gezielt die drei Fragezeichen dazu aufgefordert würden, wegzubleiben.
Ja, das stimmt. Das wird hier nicht klar.
Ja.
Sie versuchen auf jeden Fall dadurch mehr über Terrell herauszufinden und Justus sagt, der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe, dass der Geist von Terrell es ist, der dort umhergeht. Und Peter sagt daraufhin, das klingt einleuchtend. Was ich da ein bisschen komisch finde, weil das erstmal die Annahme stützt oder beziehungsweise dann ja auch voraussetzt, dass Justus an Geister glaubt und Peter das völlig einleuchtend findet, dass es halt nicht irgendein Geist ist, sondern der Geist von Terrell. Zumindest war es so, wie es für mich im Hörspiel rübergekommen ist.
Naja, also du musst dazu wissen, dass Peter halt der größte Schisser der Welt ist. So. Und sobald es irgendwie sowas Übernatürliches gibt oder sowas, da steigt er da gerne drauf ein und möchte es am liebsten alles ad acta legen und gar nicht mehr weitermachen. Und Justus weiß das halt auch und spielt da gerne mit. Und das ist jetzt einfach in dem Fall nur eine Schlussfolgerung, die Justus erstmal aus den Fakten gezogen hat, die ihm vorliegen.
Mhm.
Ungeachtet dessen, dass er das für ein übernatürliches Gebilde hält, sondern so die Faktenlage sieht jetzt erstmal gerade so aus, dass das der Geist von Stephen Terrell ist.
Okay, also dafür spricht auf jeden Fall nur, dass Justus das relativ entspannt halt rüberbringt, aber so rein inhaltlich geht er erstmal davon aus, dass es halt ein Geist ist und die Frage ist jetzt erstmal, wessen Geist ist es? Vermutlich ist es Terrells Geist.
Justus ist halt so ein Typ, ich habe zwar keine Lösung, aber mich fasziniert das Problemtyp, bis dann die Lösung da ist.
Ja, okay. Spoiler vorab, da hätte er auch mal früher drauf kommen können, gerade unseren Justus, aber da später dazu mehr. Sie wollen auf jeden Fall mehr über Mr. Terrells erfahren und kommen dann darauf auf seinen Manager, den Mr. Jonathan Rex. Der soll ihnen mehr über ihn erzählen, der auch noch am Leben ist. Und der Mr. Rex hat auf jeden Fall die Verhandlung für Terrell geführt, weil Terrell nicht nur diese Fistelstimme hatte, sondern auch noch außerdem stark gelispelt hat. Offensichtlich noch stärker, als ich es beispielsweise tue. Was ja auch ein Grund dafür war, dass er in die Tonfilm-Ära nicht mit übergehen konnte und deswegen nicht mehr so der gefeierte Star war, wie es in der Stummfilmzeit der Fall war. Davon entfahren beschließen sie dann einfach zu Rex zu fahren, der lustigerweise in der Nähe von dem Schloss wohnt. Und Morte gibt dazu Bedenken, dass sie auf der Fahrt dorthin verfolgt wurden. Sagt dann aber auch noch gleichzeitig den Jungs, dass er es liebt, für sie zu arbeiten, weil es immer wahnsinnig aufregend und unkonventionell ist, was er da für Aufträge dann hat. Wahrscheinlich wird er sonst halt nur zu irgendwelchen Bars und Prostituierten und sowas gefahren oder muss da irgendwie hinfahren. Und das ist halt richtig Abenteuer. Das ist doch schön. Unschuldig, aufregend, Gespenster. Müssen nicht immer Prostituierte und Schnaps sein.
Aber er sagt, dass, also er weist darauf hin, dass Spuren über den eigenen Spuren von gestern, also das ist ja quasi am nächsten Tag, zu sehen sind und er gestern, also beim ersten, also wo er Justus und Peter dahin gefahren hat, schon das Gefühl hatte, dass sie verfolgt werden.
Genau, das war der Hinweis dann darauf, ja, den ich mir nicht mehr notiert hatte, aber
korrekt.
Absolutely right. Ja. Als sie dann dort ankommen, hören sie Schreie und sehen, dass zwei Leute aus dem Schloss rennen. Das erweckt natürlich erstmal die Aufmerksamkeit. Sie rennen dorthin und finden dort eine Taschenlampe, in der die beiden Buchstaben S und N eingraviert sind.
Na, was könnte das wohl heißen?
Shaggy. Na? Nein, es ist natürlich Skinny Norris, auf den die dann sofort stoßen, der für uns jetzt hier im Hörspiel das erste Mal dann auftaucht. Also innerhalb des Hörspiels, nicht innerhalb der kompletten Reihe.
Da übrigens, kleiner Funfact am Rande, das fällt mir immer wieder danach ein, dass ich das mal aufklären möchte. Also Skinny heißt nicht aufgrund seiner Körperfülle bzw. nicht vorhandenen Körperfülle Skinny, sondern weil es die Kurzform von Skinner ist.
Und Skinner?
Mhm.
So wie der Schuldirektor von den Simpsons.
Mhm.
Das ist der spätere Schuldirektor von den Simpsons.
Genau.
Das ist ein Crossover später.
Okay.
Genau! Weil du auch letztens irgendwo meintest, der, also bei dem Holländer bei die, und die rätselhaften Bilder, da hast du dich ja darüber mokiert, dass er quasi darauf gekommen ist, dass er ein dünner Junge sein muss.
Skinny halt, ne? Sagt genau. Man ja so.
Aber Skinny ist halt, wie gesagt, die Kurzform seines Vornamens.
Mhm. Okay.
Ja, das als kleine Trivia.
Ich finde ihn trotzdem als total dünnen, großfressigen, kaltschnäuzigen Typen perfekt.
Ja, er wird natürlich auch in dem Buch vorgestellt, weil ist ja wie gesagt das erste Buch und da wird dann halt auch gesagt, dass er prinzipiell ein total unbeliebter Typ ist, aber weil er jetzt gerade als erster seinen Führerschein gemacht hat und seine Eltern relativ viel Geld besitzen, weswegen er halt auch immer ganz coole Partys schmeißt, hat er halt so ein paar...
Ist er bei den Frauen beliebt? Wer kennt es nicht?
Ja.
Ja. Ja, beziehungsweise halt auch bei so ein paar Typen, die mit ihm zusammen immer rumhängen und...
Ja, der Footballbereich.
Hast du die?
Ja, ja, genau.
Ja,
wissen wir tatsächlich nicht, aber das ist doch schon tatsächlich der Vibe, den er auch so ein bisschen versprüht und der für uns auch ankommt.
Bringt darüber.
Also obwohl ich hätte jetzt nicht zwingend gedacht, also es ergibt jetzt Sinn, wo du das sagst, aber jetzt vom reinen Hören hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er ein Typ ist, der aus einem höherklassigen Elternhaus oder sowas unbedingt stammt. Das wäre mir jetzt nicht so recht klar geworden aufgrund der einfachen Umstände. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Problem. Kind irgendwie. So ein dünner Typ mit einer großen Fresse. Also der hätte genauso gut in prekären Verhältnissen aufwachsen können und hätte der gleiche Typ sein können, wie er in den Hörspielen beschrieben wird.
Ja, wobei er ja in die rätselhaften Bilder wurde ja auch quasi sein Elternhaus beschrieben. Das war ja schon ein freistehendes Haus, relativ weit außerhalb und ich fand das also so wie es beschrieben wurde, war es vor meinen Augen zumindest keine Bruchbude. Da wurde Groth das erste Mal, nee, nicht das erste Mal auftaucht, sondern wurde Groth sie dann kidnappt, also Justus und Peter.
Das weißt du als Hörspielhörer nicht. Das ist mehr dieses, der steht am Balkon oder am Fenster. Also uns wird das nicht beschrieben. Nicht großartig sein Haus.
Ja doch, aber es wird ja schon beschrieben, wie weitläufig das Grundstück ist. Dadurch, dass die Grot erstmal nicht zu sehen ist und sie quasi ums Grundstück rumschleichen müssen. Ich finde schon, dass es relativ groß ist. Also gerade.
Weiß ich nicht.
Nicht den Eindruck. Also war jetzt bei mir auf jeden Fall nicht, dass es mir ins Gesicht gesprungen wäre. Und das war noch so eine Zeit, da konntest du irgendwie als Burgerbrater konntest du noch ein Haus und ein Auto leisten und so. Das ist so, was irgendwie die Zeit für mich transportiert. Da war das nicht ungewöhnlich.
Aber wir wollen uns daran nicht aufhalten.
Nee, richtig, genau. Ich habe nämlich hier gerade schon mal durchgeguckt und ich habe noch einige Seiten an Aufzeichnungen auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt halt stehen geblieben, dass die Schreie gehört haben, zwei Leute aus dem Schloss gerannt sind und sie halt eben diese Taschenlampe von Skinny Norris gefunden haben. Vermutlich. S und N waren die Initialen. Und als sie dort hingerannt sind, stützen dann einen Felsbrocken herunter. Justus bleibt dabei. Super cool. Er sagt, ja, der geht vorbei. Kein Problem. Während Peter irgendwie denkt, oh, ein Felsbrocken kommt auf uns zu. Justus aber halt nur, nein, kein Problem. Dann kommt allerdings noch eine Lawine, wo auch Justus dann ins Laufen kommt und sie flüchten in eine Höhle, die dort ist und werden dort verschüttet. Kommen da erstmal vorerst nicht raus. Justus findet allerdings einen Stock und drückt damit die Steine aus der Höhle und dadurch kommen sie dann eben da raus. Peter sagt, Justus, du bist ein Genie. Und Justus schreckt das Ganze, nein, nenn mich bloß nicht so. Ich versuche nur meine angeborene Intelligenz zu entfalten, wo ich mir denke, Dicky, du hast gerade mit dem Stock Steine aus der Wand gedrückt. Das können Affen auch. So, das hat nichts mit Genie zu tun. Und wie würdest du dadurch deine Intelligenz entfalten?
Nein. Also ich finde, das wird im Hörspiel klar, wobei im Buch ist das eindeutiger beschrieben. Das ist halt.
Leute, er hat mit dem Stock Steine daraus bewegt.
Entschuldigung, ich möchte direkt. Ich finde auch, dass das durch das Hörspiel klar wird. Ich glaube also, dass Roman das gar nicht sehen will. Aber das bitte führe weiter aus.
Genau. Ey, macht euch ruhig was vor, aber das ist. Bitte weiter.
Nein, ja. Es geht um Hebelwirkung und das weißt du genau. Und da brauchen wir auch gar nicht. Es geht hier um krasse Hebelwirkung, die da eingewirkt. Brauchen wir nicht. Wirklich.
Also ist es halt so, dass das nicht einfach nur eine Schicht Steine vor der Wand waren, sondern ja, genau. Steine vor der Öffnung so aufgetürmt haben,
ja, genau.
Dass die halt eine krass in sich gestützte Mauer ergeben haben, die nicht mit Manpower zur Seite geschoben werden konnte. So, und der hat halt im Buch, wird das dann der auch beschrieben, an verschiedenen Stellen.
Der hat die gerettet.
Stock durch die Steinzwischenräume geschoben, bis er keinen Widerstand mehr gespürt hat und dann irgendwie nach draußen gekommen ist und sagt dann auch irgendwann zu Peter so, ich glaube, ich habe jetzt hier den richtigen Hebel, drück bitte von der anderen Seite, aber nicht nach draußen, sondern eher nach oben, weil nach draußen wäre es nicht gegangen.
Und das fühlt man, das fühle ich. Auch als ich es wieder gehört habe, das war einfach direkt, ja Mann, er bricht da richtig raus und so. Das kam für mich richtig rüber, auch im Hörspiel. Lieber Roman.
Ich fand für mich, wenn ich Steine rausschiebe, dann fallen die Steine von oben runter.
Ja, gut. Okay.
Das ist was bei mir angekommen ist. Naja, aber ihr könnt euch ja selbst ihr da draußen an den Empfangsgeräten, ihr könnt euch ja selbst euer Bild machen, welche Interpretation da euch näher ist.
Gut, sie stehen auf jeden Fall wieder vor der Höhle, haben den Lawinenwall überlebt.
Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wer die Aussage gemacht hat, ob es Morten war oder so, der dann irgendwie sagte, dass, weil die gehen erstmal davon aus, dass die beiden Jungs, die weggelaufen sind, dass die für die Lawine verantwortlich sind, aber er sagte dann irgendwie, die Jungs sind erst weggelaufen und danach sind die Steine runtergestürzt. Also deswegen können die dafür eigentlich nicht verantwortlich sein. Danach treffen sie auf oder gehen dann ja weiter zu Mr. Rex, den sie besuchen wollen und befragen möchten. Ich habe ihn hier erstmal als sehr merkwürdigen Typen beschrieben und er hat mich ein bisschen an so von der Stimmlage und so an Herbert the Pervert von Family Guy erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Gefühle hattet beim Hören. Es war auf jeden Fall nicht der Typ, wo ich meine minderjährigen Kinder gerne hinschicken würde, rein von der Tonalität her. Aber das kann auch wieder ein sehr persönliches Ding sein. So, wie ich das mit dem Stein und dem Stock völlig fehlinterpretiert habe.
Du, bei Herbert the Pervert lasse ich dich alleine.
Lass mich hier nicht alleine, Sven.
Da lasse ich dich alleine.
So, genau, sie kommen auch ziemlich schnell zur Sache. Ich glaube, er bittet sie rein, irgendwie auf eine Limonade und so weiter. Und Justus fragt dann, glauben Sie, dass Mr. Terrell als rachsüchtiger Geist im Haus spukt, um Leute zu verschrecken oder zu vertreiben? Und er sagt dann, das ist eine gute Frage. Ich erstmal finde, weiß ich nicht, ob das so eine gute Frage ist, ob man da vielleicht anders irgendwo ansetzen könnte. Aber gut. Was aber an dieser Stelle auffällt, ist, dass Mr. Rex gelegentlich, nicht durchgängig, aber gelegentlich und im Verlaufe doch immer deutlicher lispelt.
Ah, das hast du nur so wahrgenommen.
Das habe ich nur so wahrgenommen. Hm. Ich finde, an dieser Stelle konnte man sich das Ding dann auch irgendwo sparen, weil wir haben ja schon vorher erfahren von Terrell, Sprachfehler, Lispeln, Fistelstimme, und der Mr. Rex lispelt, aber nicht durchgängig, sondern immer nur mal wieder, als wenn er es nicht die ganze Zeit verbergen könnte. Ich finde, das ist ein bisschen mit dem Hammer drauf irgendwie. Guck mal, guck mal. Und da finde ich es halt merkwürdig.
Fühlst du dich nicht gerade ein bisschen an Unheimlicher Drache erinnert? Wo schon der Mann mit Asthma die Leute anruft und schon diesen bronchialen Drachenruf raushaut, weiß ich noch?
Ja, ja, klar. Also sowas ganz oft vorher gespoilert wurde, aber
ist ein Spoiler. Ist ein vielleicht ein kleiner Spoiler. Ich fand's beim Hören okay. Ich weiß, was du meinst, aber ich find's okay.
Ich finde, im Buch wird da tatsächlich viel mehr gespoilert. Also, dass Alfred Hitchcock da einen immer wieder drauf stößt, wurde im Hörspiel tatsächlich ein bisschen transparenter gehalten, finde ich.
Transparenter? Du meinst ein bisschen verdeckter?
Ja, also man wird halt nicht so direkt mit der Nase drauf gestoßen.
Also, du meinst, dass es im Buch nochmal klarer drauf gewesen wird als im Hörspiel?
Ja.
Und ich würde sagen, ich gebe dir recht, Roman, versteh mich nicht falsch. Es ist ein Hint, der kommt da auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich fand's okay.
Vor allem, weil im Buch halt auch immer die Frage aufkommt, warum hat der schon Limonade fertig gehabt, wenn er da alleine wohnt?
Okay, nee, ich war jetzt noch bei der hohen Fistelstimme. Was ist eine hohe Fistelstimme? Also, ne? Er schlägt mit der Zunge an. Ja klar, das ist ein Säuselgeräusch, aber was ist es genau? Weißt du, ich meine?
Also nein, diese Fistelstimme, das wird ja später erst aufgeklärt.
Genau.
Ne? Da hören wir dann auch, was eine Fistelstimme ist. Aber das Lispeln, finde ich, ist ziemlich eindeutig. Und
ja, aber das Lispeln gibt's oft.
Ja gut, aber ich finde schon, dass...
Ich weiß, was du meinst.
Das waren Fakten, die schon voll bereit lagen. Und von so einem cleveren Kerlchen wie euren geliebten Justus, der hätte da sofort drauf anspringen müssen. Und im Hörspiel kommt der Eindruck rüber, als wenn er das nie auf dem Schirm gehabt hätte, als wenn er das Lispeln nie irgendwie damit in Verbindung gebracht hätte, mit den Informationen, die er vorher hatte.
Gebe ich dir recht, ja.
Das ist wirklich ein großer Schwachpunkt von dem Hörspiel, wie ich finde.
Ist ein Kinderhörspiel, jetzt hör mal auf, ey.
Du bist ein verdammter Erbsenzähler.
Ja, ist echt krass, ey.
Ja, wenn ich mir das von ganz gefallen lassen muss, dann läuft dir was gehörig schief. Ich glaube, ihr habt einfach nur keine Argumente mehr. Komischen Typen hier zu verteidigen. Nee. Wir messen das nächste Mal bei Sven, wie weit von Svens Haus wir noch Angst haben oder nicht. Oder wie lange wir noch betrunken sind, wie viele Meter.
Das wäre die Frage. Und ich bin mir ganz sicher, dass bis zu Hause dauert das.
Ja. Das Experiment können wir hier an dieser Stelle abschließen. Ja.
Oh, sorry. Okay.
Naja, auf jeden Fall sprechen sie halt mit Mr. Rex, der, wie gesagt, lispelt, habe ich schon mal erwähnt. So wie der Terrell. Naja, der Terrell war auf jeden Fall wohl pleite, nachdem der Tonfilm kam, weil er halt keine Rollen mehr bekommen hatte. Und er schwor daraufhin dann auch Rache, wie wir es dann ja auch schon mal gehört haben. Ne? Also, dass da keiner mehr Frieden finden soll in dem Schloss und so weiter. Ja, dann ist dieser Tag auch schon vorbei. Es ist der nächste Tag, wir befinden uns wieder am Schrottplatz. Skinny Norris kommt in einem Sportwagen an. Das wäre jetzt so das erste Mal, dass man irgendwie für uns als Hörspielhörer den Eindruck hätte irgendwie, okay, das ist so dieser reiche Basketball- oder Football-Star-Dude aus gutem Elternhaus, hat da auch irgendwie seine Kumpels hinten drinne, die ihn wahrscheinlich bedingungslos abfeiern und so weiter.
Aber die sind im Hörspiel ja nicht dabei, ne? Also im Buch hat er halt das ganze Auto voll mit Jungs, die halt auch immer lachen, wenn Skinny einen Witz macht, um dann nochmal zu unterstützen, dass Skinny gerade...
Das wird im Hörspiel erwähnt. Also man hört sie nicht, aber es wird erwähnt, dass da Jungs hinten im Auto sitzen.
Kann sein.
Ja, okay.
Nee, eigentlich nicht.
Doch.
Krass, Roman.
Ich schreibe mir hier ein Ausrufezeichen hin.
Das erste Beef jetzt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, nein. Aber okay.
Das holen wir nach.
Alles klar.
Gut. Ist aber auch wieder kein wesentlicher Punkt. Wir halten uns an so viel Bullshit hier aus bei unserer Analyse.
Ja.
Wirklich.
Lass mal vorkommen.
Wir haben hier gleich schon eine Stunde. Meine Güte. Gut, also Skinny Norris kommt an, wie gesagt, in seinem Sportwagen mit den Jungs, vermutlich, wir wissen es nicht genau, ist auch egal, spielt keine größere Rolle und möchte offensichtlich Justus verarschen. Er hat da irgendwie eine Schachtel in der Hand mit offensichtlich einer toten Ratte, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau sagt, aber er sagt, hier ist irgendein Fall, bla bla bla.
An dem sich selbst Scotland Yard die Zähne ausgebissen hat. Weil er nennt ihn ja auch Justus McSherlock.
Richtig, genau. Also er wird da schon sehr verhohnepiepelt. Justus durchblickt es aber total und verarscht daraufhin Skinny. Ziemlich gut, wie ich finde. Das muss man ihm lassen. Hat Skinny halt auch nicht anders verdient. Ist ein dankbares Opfer für Justus. den verspeist er mal gerade zum Frühstück.
Man muss dabei ja auch den Fakt berücksichtigen, dass das Buch ja im Prinzip das erste ist und dass sie im Prinzip noch keinen wirklichen Fall gelöst haben und Skinny halt mitgekriegt hat, ha, die wollen jetzt anscheinend Detektiv spielen und hat ja in der Bibliothek die Visitenkarte gefunden, weswegen er sich quasi direkt über die lustig machen möchte. Und das spornt Justus auch dazu an, weiter an dem Fall dran zu bleiben, weil er halt nicht die Schmach ertragen möchte, dass Skinny sich in der Schule halt über diesen Detektivverein da lustig macht und die ihren ersten Fall dann auch direkt verkacken.
Mhm. Ja. Okay. Skinny haut dann auf jeden Fall beleidigt ab. Daraufhin kommt dann die Tante und sagt, dass eine Zigeunerin da war. Ja, zu der Zeit wurde das Z-Wort noch benutzt. Nehme ich dem jetzt aber nicht übel, weil das ist 40 Jahre her. Also da kann ich nicht die heutigen Maßstäbe irgendwie ansetzen. Alles gut. Gibt keine Abzüge. Die sagte wohl, dass Justus sich vor G.S. fürchten soll oder vor GS, was gemeinhin dann als Gespensterschloss interpretiert wird, was ein weiterer Hinweis dafür ist, dass er sich davon ja fernhalten soll. Wir erinnern uns noch an den Telefonanruf.
Aber wir alle wissen ja, wer von uns das Böse ist hier im Podcast.
Ich bin's nicht.
Bin ich es?
Aber GS?
Nein, es ist vielleicht der Typ, der... GS heißt?
Ah, ja, natürlich. Siehst du, wir sind alle keine Justi. Ja.
Ja. Nein, aber was ich ja glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, dass meine Initialen quasi G.S. sind.
Nee.
Sind sie aber faktisch, ja.
Tatsächlich, ja, stimmt.
Das war als Kind halt auch schon immer so, damit wir Ruhe gegeben haben im Auto. Wenn ich irgendwie mit ein paar Kumpels unterwegs war, wenn wir irgendwie zum Fußball gefahren wurden oder irgendwo anders hin, Musikschule, was weiß ich. Dass meine Mutter dann halt auch mal eine Fragezeichen-Folge angemacht hat, um halt die Kinder so ein bisschen abzulenken. Und da wurde sich dann halt auch immer über mich lustig gemacht.
Wegen G.S.
Ja.
Ach krass, okay.
Weil man soll sich ja halt vor G.S. fürchten.
Ja, mhm. Sollte man auch.
Klar.
Aber es ist mehr Ehrfurcht.
Weiter geht's. Sie kommen auf jeden Fall darauf, dass es wahrscheinlich alles nur ein Trick gewesen ist. Justus möchte darin, jetzt kommt hier unsere von eben heiß diskutierte und kontrovers diskutierte Stelle, möchte gerne wissen, wie weit der Spuk reicht und schickt dann die anderen beiden los, dass es nochmal genau gucken soll. Wo ich mir denke, dann geh doch selber, du Vogel, wenn du irgendwie so ein unspezifisches Kriterium hast.
Im Buch möchte Justus tatsächlich selber gehen, will dann aber schnellen Fußes in die Zentrale, um da quasi alles vorzubereiten und rutscht dann auf einem Rohr aus und verstaucht sich den Fuß und kriegt vom Arzt gesagt, dass er jetzt die nächsten paar Tage den Fuß hochlegen muss. Mhm. Weswegen er dann quasi den ebenfalls gerade beinbehinderten Bob losschickt, weil der zwar ein Bein in Gips hat, aber sich noch bewegen darf. Deswegen ist Justus nicht dabei. Mhm. Aber ich glaube, im Hörspiel sagt er auch einen Grund, warum er nicht mit kann.
Er hat was zu tun.
Ja,
ja, er muss was anderes machen und teilen sich an der Stelle auf. Und er bittet dann die beiden, das Schloss zu besuchen. Absolut korrekt. Vom Gipsbein hörst du natürlich bei Bob oder bei Justus nichts.
Ja.
Ne?
Aber das spielt ja auch keine Rolle im Hörspiel.
Nee, genau. Ja. Brauchen wir als Hörspielhörerinnen und Hörer, brauchen das nicht.
Ja, also ich finde auf jeden Fall die Ausrede, ich habe was zu tun, relativ für schwach, was er da von denen fordert. Weil wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum die jetzt genau diese Entfernung... Es spielt ja nachher, Sven, ich weiß, ihr seht das anders, aber es spielt nachher bei der Auflösung keine Rolle, oder?
Nee, hast du recht, aber hast du mal Mist gebaut?
Ich niemals.
Und dann bist du weggelaufen und dann hast du dich versteckt und dann kommt der Moment, wo du dich safe fühlst. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube einfach nur, ja doch, ich finde, das macht schon eine Auswirkung auf später, weil...
Aber wenn du mehrmals an so einem Haus bist, dann kennst du ja auch den Bereich, wo du dich dann sicher fühlst und nicht. Und ich denke, der Abstand zu diesem Gespensterschloss wird immer weniger, je häufiger du da bist.
Genau,
weil du weißt dann irgendwann, dass es findet ja alles nur in diesem Schloss statt und nicht außerhalb.
Versteh mich nicht falsch, ich bin komplett bei dir. Aber stell mal vor, der ist schneller zu Ende, als du denkst. Das ist ja das, glaube ich, worauf Justus raus will. Er ist zu schnell zu Ende. Du bist zu schnell von deiner Angst wieder befreit. Und das ist der Punkt, an dem ich mich leider streiten muss, denn ich finde, dieser Punkt wird super gut ausgearbeitet, dass durch diese Effekte, die in diesem Schloss hervorgerufen werden, ein krasser Effekt ausgelöst wird, der aber sehr schnell abebbt. Und das ist das, was Justus in dieser Situation rausstellt. Und deswegen tut es mir leid, dass ich das jedes Mal wieder anspreche. Aber ich finde es einen grandiosen Punkt in diesem Hörspiel.
Finde ich überhaupt nicht. Also für mich ist es eine Schwachstelle, also, weil diese krass. Dinge halt in dem Schloss stattfinden und nicht außerhalb. Und dass man beim ersten Mal
aber
völlig
geschockt
ist und dann
noch
völlig auf Adrenalin nach Hause rennt. Mhm. Das hätte ich dann ja auch, ne? Beim ersten Mal, wenn ich irgendwo Scheiße gebaut habe, ich werde erwischt, muss über den Zaun springen und renne dann erstmal. Renne die ganze Zeit.
Aber sie haben ja keine Scheiße gebaut. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht diese, ich probiere es damit zu vergleichen, aber es ist ein schlechter Vergleich. Es ist eigentlich dieses, ich habe mega Schiss und gehe durch eine Tür und der Schiss ist weg. Und dieses, hä, warum habe ich denn jetzt keinen Schiss mehr? Es geht mehr um dieses, wie schnell es, ja, ich kann es nicht anders erklären. Weil, also ja, dieses schnelle Abebben von krasser Angst. Und das ist, glaube ich, also verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe schon, was du meinst, aber...
hilf mir bitte!
Ich verstehe nicht, was das alles mit dem Fall da zu tun hat.
Okay.
Das hat damit zu tun, dass beim ersten Besuch ja auch schon benannt wird, dass den beiden auf einmal kalt ist. Was ja damit einhergeht, dass halt durch Trockenheiß Kältegefühle hervorgerufen werden. Was, jetzt spoilere ich ja schon so ein bisschen, aber ich finde, das muss jetzt gerade sein.
Ja, aber das sind ja auch Sachen, die innerhalb des Schlosses, aber ja, wir kommen ja nicht mehr auf einen Nenner. Und ich will jetzt auch nicht, dass das jetzt drei Stunden dauert wegen dieser scheiß Stelle, die keine weitere Relevanz hat.
Also, es werden Kältegefühle erzeugt, aber das Kältegefühl ist weg, sobald sie das Schloss verlassen, weil es draußen halt kein Trockeneis mehr gibt. Und darum ging es Justus. Und das ist ihm halt aufgefallen nach dem ersten Besuch und deswegen möchte er, dass das Ganze halt überprüft wird.
Also ich kann nur sagen, wir sind alle ungefähr so um die 40 Kilometer auseinander und ich spüre hier eine wahnsinnige Kälte, völlig ohne Trockeneis.
Ich auch, aber das liegt daran, dass meine Terrassentür jetzt auf ist gerade.
Okay.
Ich kann das gut zuordnen.
Gut, fahren wir fort. Also, Peter und Bob, ne, wir erinnern uns, wurden halt von Justus dahingeschickt für diesen wahnsinnig wichtigen Auftrag und auf dem Meter genau dann die Entfernung bis wann, bla bla bla. Und sie gehen dann auch in das Schloss wieder rein, nachts natürlich wieder, weil wir wissen ja, dass alles passiert nur nachts. Bob erschrickt, weil er denkt, oh mein Gott, mich hält jemand fest, aber es ist nur eine Ritterrüstung, die irgendwie so ein bisschen auf drauf gekippt ist. Merken aber, dass dahinter eine Tür versteckt ist, zu dem sogenannten Vorführraum. Ich glaube, das steht auch auf der Tür drauf, dass es der Vorführraum ist, wo es hinführt, ne?
Ja, genau.
In diesem Raum ist auch ein Sarg und in dem Sarg ist ein richtiges Skelett drin, was schon eine gruselige Sache ist. Das können wir, glaube ich, soweit festhalten.
Also im Hörspiel ist es genauso wie beim Grünen Geist, dass das Haus halt aufgrund dessen, dass sich das halt sonst unglaublich in Länge gezogen wird, halt kleiner dargestellt, als es eigentlich ist. Also im Buch wird halt dargestellt, dass es halt ein riesiges Labyrinth an Gängen und Türen ist und sie sich halt mehr oder weniger auch verlaufen in dem Haus. Und der Sarg steht nicht im Vorführraum, was soll er da auch, sondern der steht in einem anderen Zimmer weiter oben, wo halt auch viele Filmrequisiten aus den Filmen von Stephen Terrell ausgestellt sind. Und da ist es auch kein Sarg, sondern tatsächlich ein Sarkophag, den quasi der Inhalt des Sarkophags Stephen Terrell gespendet hat, also quasi seine eigenen Gebeine. Das ist ein bisschen creepy.
Okay. Nee, das erfahren wir, glaube ich, nicht im Hörspiel.
Nee, erfährt man noch nicht.
Also, keine wichtige Information.
Genau, aber da haben sie halt auch Angst, den Sarkophag zu öffnen und erschrecken sich dann, als sie das Skelett sehen. Machen aber tatsächlich für Justus auch Fotos davon. Genau, aber das Haus ist halt größer, als es halt prinzipiell da dargestellt wurde. Weswegen dieses, was du eben gerade auch meintest, ja, irgendwann kennt man sich doch in dem Haus auch aus, wenn man da irgendwie das dritte Mal drin ist. Und kann ich dann sagen, so nee, weil halt jedes Mal wieder irgendwie ein anderer Weg gewählt wurde. Im Buch überprüfen sie übrigens auch das Bild, was Peter beim ersten Mal angeguckt hat und stellen fest, das ist ein ganz normales Bild. Da kommen wir aber später nochmal zu. Deswegen fahre erstmal fort.
Okay. Also ist es nicht nur der Sarg mit dem Skelett da drin, sondern noch eine Tür, die noch zusätzlich in dem Raum ist. Und erst wollen sie nicht reingehen. Sagen aber, ja, wir können jetzt über Justus nicht einfach nur sagen, da ist ein Sarg mit einem Skelett drin, was ich schon als eine spektakuläre News empfunden hätte. Aber für Justus muss es wohl noch mehr sein. Deswegen gehen sie halt auch in die Tür, schauen, was da ist. Und dahinter ist eine Treppe, die nach unten führt, wo sie dann halt auch hinuntergehen. Hinter ihnen fällt dann allerdings die Tür zu und ist verschlossen. Sie kommen da also erstmal vorerst nicht mehr raus, suchen dann aber einen anderen Ausgang. Und als sie da auf der Suche sind, hören sie ein Orgelspiel. Ein Orgelspiel, was uns noch häufiger begegnen wird. Ich denke mal, das wird auch diese Gespenstermusik sein, die am Anfang beschrieben worden ist. Sie finden dann dort eine Wendeltreppe, die sie hinaufgehen und bemerken auch, dass das Orgelspiel lauter wird. Sehen dann dort das blaue Phantom, von dem ich den Eindruck habe, dass ich jetzt zum ersten Mal von dem blauen Phantom gehört habe, obwohl die das da so benutzen, als wenn das irgendwie ständig Thema gewesen wäre.
Ja, das ist in Bobs Recherchen drin, dass die Leute, die halt Angst hatten, also der Makler und die halt in dem Haus übernachten, davon gesprochen haben, dass sie eine blaue Geistergestalt dort gesehen haben, was sie als blaues Phantom oder was die Presse dann als blaues Phantom bezeichnet hat.
Okay, gut. Also es kommt dann auf die zu und sie rennen weg. Als sie dann draußen sind aus dem Haus, merken sie, dass sie keine Angst mehr haben. Außerhalb des Hauses. habe ich mir notiert, was genau wollen die damit jetzt eigentlich messen? Ich finde, also
ich sag nichts so mehr, ey, ich sag gar nichts mehr.
Aber ich will diese Diskussion jetzt auch nicht mehr aufmachen.
Also im Buch ist es so, dass
oh, okay, Götz schaltet
sich ein. Gesagt,
also im Buch ist es so, dass die beiden halt rauslaufen, Bob halt ins Stolpern kommt, dann einen Laubhaufen sieht, sich dann schnell in dem Laubhaufen versteckt, da erstmal ausharrt und dann kommen Schritte auf ihn zu und er hat Abwehrhaltung und tritt dann halt direkt auf den Typen ein, der auf einmal über ihm gebeugt steht und dann gibt's einen Schnitt und dann sind sie wieder in der Zentrale und dann wird halt erzählt, dass es Peter war, der über ihm hing und Peter sagt dann, ja, ich habe auf einmal gesehen, dass Bob nicht mehr hinter mir war, als ich weggelaufen bin und wollte dann nach ihm gucken und habe dann gemerkt, irgendwie habe ich auch keine Angst mehr, weil es kam ja auch nichts aus dem Haus hinter uns her. Also von daher gab es nichts, vor dem ich Angst haben muss. Hab dann Bob gesucht und Bob war halt immer noch so ein bisschen in seinem Rage-Modus. Hat dann aber relativ schnell nach ein paar Tritten eingesehen, dass es Peter ist. Mhm. Aber Peter ist es dann halt aufgefallen, dass dieser Moment der Angst halt nicht mehr da war, weil es keine wirkliche Bedrohung mehr gab, weil niemand aus dem Haus ihnen gefolgt ist.
Okay, also auch hier sind wir jetzt wieder im Hörspiel. Nächster Tag Zentrale. Sie erzählen Justus davon und der interessiert sich nach wie vor sehr für die Entfernung, wo die Angst denn jetzt genau nachgelassen hat. Aber wie gesagt, wir machen dieses Fass nicht mehr auf, sonst werden wir hier nie fertig. Wir müssen auf jeden Fall wieder zum Schloss. Scheinbar passt da irgendwas nicht mit der Entfernung oder so. Ich weiß es nicht genau. Hier habe ich einmal Beater stehen, da wusste ich es tatsächlich nicht mehr. Beater sieht eine Frauengestalt im Spiegel, als sie wieder im Schloss sind.
Sorry, ich muss da ganz kurz rein, weil das ist für mich ein Punkt, der mich an dem Hörspiel leider immer stört und ich hoffe, Götz kann mir da helfen. Bob und Peter gehen weg und sagen, wir gehen da nie wieder rein. Und dann kommt Schnitt und sie gehen, nächsten Tag geht Justus mit Dingens wieder rein. Und das wird das durchs Buch irgendwie erklärt, warum sie wieder reingehen oder warum sie sich wieder, also Justus hat sie überredet, reicht mir leider im Hörspiel nicht aus.
Boah, das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, dass Justus das Alltime-Argument bringt, wir müssen den Fall lösen, so, sonst stehen wir halt da wie die Deppen, aber ich müsste selber nochmal nachgucken.
Nee, okay, ich dachte, es wäre jetzt irgendwas Explizites, weil an der Stelle war es, sie gehen beide weg und sagen, wir gehen da nie wieder rein. Krasse Situation. Schnitt. Ja, Justus und Peter gehen mal kurz wieder rein. Und ich denke mir so, was? Warum? So, sie haben es doch gerade gesagt und ich habe gehofft, dass durchs Buch jetzt noch was aufgeklärt wird.
Also im Buch ist es tatsächlich auch so, dass auf einmal die Tür abgeschlossen ist, sie dann, nachdem sie an der Tür ziehen, den Knauf in der Hand haben und dann sogar noch einen alternativen Eingang suchen müssen und durch ein Fenster einsteigen.
Ja, okay. Das hast du ja gar nicht mehr im Hörspiel.
Genau, und vorher wurde auch die Kreide eingeführt, die ja, da es das erste Buch ist, was Neues ist. Also, dass jeder seine eigene Farbe hat und damit dann halt auch klar ist,
die Zeichen,
wenn irgendwo ein Fragezeichen ist, welcher von den dreien es war, weil halt jeder, wie gesagt, eine eigene Farbe hat.
Okay, mit den Kreidezeichen, da wäre ich jetzt tatsächlich auch zugekommen, aber dass jeder seine eigene Farbe hat, das wird hier nicht in dem Hörspiel klar, oder?
In dem nicht, kommt im späteren Verlauf jetzt zum Beispiel. Also okay. Es ist ja so klar, weiß, blau, rot, aber es gibt später nochmal die Aufzeichnung, dass sie nicht in der Folge, aber ein rotes oder ein blaues Fragezeichen wird da genannt. Ja.
Ja, in der grüne Geist wird von dem roten Fragezeichen geredet von Bob und in der letzten Folge quasi und die flüsternde Mumie wird gesagt, dass sie ein blaues Fragezeichen suchen von Peter, aber es wird das nicht stimmt. Explizit das benannt, korrekt. Dass jeder seine eigene Farbe hat, aber das wird das später dann noch klar. Ja. Mhm.
Es wird aber auch durch den Zusammenhang klar. Also ja. Bob wird entführt, rotes Fragezeichen, also ne. Ja.
Also später gibt es dann den Aha-Effekt, aber auch das mit der Frau im Spiegel, dass sie mit der Frauengestalt, das ist im Buch auch ein bisschen ausgeweiteter, also da checken sie noch nicht, dass es ein Spiegel ist, sondern sie sehen einfach nur diese Frau und als sie dann näher treten, weil Justus sagt, ey, das kann ja nicht sein, Spuk gibt's nicht, bla bla bla, wir müssen da irgendwie ein Foto von machen, macht er halt ein Blitzfoto und auf einmal ist die Frau weg und dann checken sie, ah, das ist ein Spiegel und der Effekt ist dann halt weg, weil ja, der Effekt wahrscheinlich wieder ausgestellt wurde, aber dann weist Peter ihn darauf hin, hey, du hast doch den Scheiß hier mit der Kreide in den Raum geworfen, jetzt nutzt sie doch auch mal und dann läuft Justus nochmal zurück, ärgert sich auch so ein bisschen, dass er da nicht selbst dran gedacht hat, macht dann auf das Fenster, durch das sie eingestiegen sind, ein Fragezeichen, macht dann auf einen Tisch ein Fragezeichen und dann halt an den Spiegel und dann schwingt der Spiegel zur Seite, weil ein Mechanismus dadurch ausgelöst wurde.
Genau, hinter dem Spiegel ist eine Tür und ein Gang und sie gehen da rein.
Und Justus macht die Tür zu.
Okay, hatte ich mir gar nicht notiert, aber er klopft auf jeden Fall in dem Gang dann irgendwie die Wände ab und bemerkt an irgendeiner Stelle dann, dass es dort hohl ist. Und dort ist vor allem dann auch die Orgelmusik wieder zu hören und sie fragen sich, ob das blaue Phantom ist, das dort am Spielen ist. nach wie vor halt extrem entspannt dafür, dass da halt irgendeine komische Sagengestalt da anscheinend irgendwie rumläuft oder ein vermeintlicher Geist. Das blaue Phantom ist aber wohl harmlos, weil es gibt keine Berichte darüber, dass es jemals irgendwem etwas angetan hätte. Und Justus sagt auch, darauf beruht auch seine komplette Strategie. Dass es halt keine Indizien dafür gibt, dass dieses blaue Phantom jemals irgendwie gewalttätig oder sonst irgendwie wem gegenüber war. Danach hat er offensichtlich seine Strategie, wie auch immer die genau aussieht, ausgerichtet. Auf jeden Fall eine mutige Geschichte.
Ja, die Strategie ist halt, das blaue Phantom anzusprechen. Das tut er dann ja auch.
Okay, das reicht dann schon aus als Strategie.
Ja, also er geht davon aus, dass es wirklich Stephen Terrell ist, der halt nicht gestorben ist und als Phantom in seinem eigenen Haus spukt. Und er ist halt lösungsorientiert und möchte das Ganze jetzt halt irgendwie auflösen an dem Abend. Und sagt dann, ich gehe da jetzt halt rein und spreche halt Stephen Terrell an, weil das tut er ja auch. Sagt ja dann auch, Mr. Terrell, Mr. Terrell.
Ist das im Buch so beschrieben? Weil
nee, ist im Hörspiel auch so.
Also im Buch ist es auch so, dass er Peter sagt, ja, ich gehe davon aus, dass es Stephen Terrell ist. Und Peter dann sagt, ja, aber warum sprechen wir ihn nicht einfach drauf an? Und das auch schon von Weitem, sonst erschrecken wir den doch total, wenn wir uns jetzt von hinten anschleichen. Das wäre doch viel cooler, den halt nicht zu erschrecken. Und das ist nämlich das zweite Mal, dass Justus sich ärgert, dass Peter weitsichtiger ist als er nach der Sache mit den Fragezeichen. Ja, aber im Buch ist es einfach nur so, dass Justus das als seinen Plan vorstellt und dann machen sie die Tür auf, die Orgelmusik wird lauter und dann sagt er Mr. Terrell, Mr. Terrell und dann sagt Peter ja auf einmal, was ist das? Oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Auf jeden Fall wird dann ja ein Netz über deren Kopf geworfen.
Es werden gefangen.
Okay.
Ist ja egal.
Ja, hier so ein etwas ist dann auch, genau. Also irgendwann streift nochmal ein eisiger Wind Peter, er bekommt totale Angst und sieht irgendwelche Piraten und Stift habe ich hier stehen. Ist vermutlich nicht richtig. Justus sagt aber, dass es vermutlich am Nebel liegt, dass er irgendwelche komischen Sachen sieht. Und er sagt da halt auch, dass Terrell das eigentlich sein muss, das blaue Phantom. Und sie gehen in den Vorführraum, wo sie ihn dann ansprechen wollen. Er spricht ihn dann auch an. Die beiden sind
gefangen, genau.
Achso, da werden sie dann gefangen, genau. Das ist das, was ihr gerade gesagt habt, ja.
Ein persisch aussehender Mann steht vor ihm mit arabischem Akzent.
Genau.
Sie werden gefesselt, sie werden festgenommen und beim Weggehen.
Ach, Marcel Reich-Ranitzky habe ich hier geschrieben, weil der klang ein bisschen so wie eine Marcel Reich-Ranitzky-Parodie, fand ich. Was sich dann als Araber herausstellt. Genau. Mhm.
Sie denken so, sie können sich befreien durch ein Messer, was Justus dabei hat. Mhm. Und dann taucht diese ominöse Zigeunerin wieder auf.
Genau, mit einer auffallend hohen Stimme.
Genau.
Ja, pass auf. Also ich meine, das ist ja nicht nur die Kurzzusammenfassung. Im Buch ist das nochmal ein sehr, sehr langer Part, wo die dann erst im Keller verschleppt werden von den beiden Arabern, beziehungsweise die beiden schleppen Justus nach unten, weil der so schwer ist und dann kommt der eine nochmal hoch, schleppt Peter nach unten und dann ist unten auf einmal ein anderer Araber, der sagt, wo ist denn der andere? Ich gehe den mal suchen. Ich komme mit, dann machen sie die Tür zu und dann kommt auf einmal die Zigeunerin rein, zusammen mit einer anderen Frau und die sprechen halt dann darüber, also beziehungsweise bei den Arabern war es erst, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen mal gucken, was wir mit denen machen. Am besten lassen wir sie zur Ader, weil die haben zu viel gesehen und dann kommt die Frau halt wieder und dann sprechen die halt darüber, ja, wir haben doch jetzt beschlossen, wir lassen die hier einfach, also wir tun denen nichts, wir lassen die einfach hier zurück. Die werden halt das Tageslicht nie wiedersehen. Wo es halt darum geht, dass denen halt Angst gemacht wird. Ja. Ja. Es ist halt im Prinzip ein Schauspiel, was denen vorgetragen wird. Da kommen wir ja gleich noch zu.
Okay. Ja, Justus fragt dann auch, in welchen kriminellen Unternehmungen sie und ihre Bundesgenossen? Ja,
genau. Nein.
Hat der
Bundesgenossen?
Bundesgenossen, echt? Ja.
Das habe ich nicht so recht verstanden irgendwie. Das wirkte für mich komisch, dieser Begriff auf jeden Fall.
Genossen im Bund halt, ne?
Ja, das ist da wahrscheinlich gemeint. Aber so als Bundesgenossen, da hast du natürlich irgendwie direkt irgendwelche Organisationen der Bundesrepublik Deutschland oder sowas dann da.
Es geht prinzipiell darum, dass Justus sich da hochgestochen ausdrückt. Und da wird dann ja auch drauf eingegangen, welche vornehme Ausdrucksweise.
Ja, genau.
Wie immer. Unser Justus.
Unser vornehmen Justus. Sie erzählt dann natürlich auch recht freimütig dann von ihrem Ziel. Das ist natürlich auch ein Move, wie man ihn aus sämtlichen Bond-Filmen oder sowas kennt, ne? Wenn,
und Scooby-Doo.
Und Scooby-Doo, genau. Wobei bei Scooby-Doo ist es dann ja so, dass die Leute dann ja schon wirklich am Arsch sind. Aber das ist so, wenn Bond oder sowas in einer scheinbar ausweglosen Situation ist und dann fragt, was sind ihre Ziele? Dann erzählt er erstmal freimütig, was alles los ist, weil er irgendwann ja gleich mal bestimmt sterben wird, was er nicht tut. Und genauso ist es hier auch. Justus wird nicht sterben. Spoiler vorweg. Vielleicht für manche enttäuschend, aber es ist so. Das ist gemein.
Vote for Chang.
Ja. Chang, ja, wir hätten ja einen Chang noch in der Hinterhand. Also falls noch mal was passieren sollte, ich wüsste dann
guten Backup.
Es geht auch noch irgendwie darum, warum die diese arabische Kleidung tragen und so. Und die schmuggeln halt wohl irgendwelche Artefakte oder so aus dem Orient. Und diese arabische Kleidung, in der würden sie sich einfach sehr wohlfühlen. Und da in diesen Gemäuern können sie die einfach halt tragen, ohne damit großartig aufzufallen. Morten und Bob warten vor dem Schloss auf die beiden und merken halt, dass sie irgendwann nicht mehr rauskommen, beschließen dann dort reinzugehen und folgen den Fragezeichen, die ja vorher schon, wie wir wissen, dann eben dort dran gekritzelt worden sind. Sie finden die beiden auch, befreien sie dann auch und hören dann irgendwelche Sittiche?
Nee, noch nicht. Also sie sagen dann, dass sie halt den Arabern hinterherlaufen. Sie haben sich halt gemerkt, wo die Hindi verschwunden sind. Also im Buch ist es ja so, dass wir uns in einem Kellerverlies befinden, wo auch eindrücklich beschrieben wird, wie Morten und Bob halt sich den Weg bahnen, wie sie an den Fragezeichen vorbeigehen. Und sie sehen tatsächlich auch eine Frau, die dann wegläuft. Wie wir später erfahren, wollte die Frau eigentlich Justus und Peter befreien, weil die wollten ihn natürlich nicht wirklich umbringen. Aber das ist schon mal hier ein Spoiler. Dann befreien sie halt im Keller und sie versuchen dann halt auch da der Frau hinterherzugehen, weil Justus sagte, die ist ja überhaupt gar nicht in die Richtung gegangen, wo es halt zurück wieder nach oben gehen würde, sondern die ist in die andere Richtung gegangen. Wir müssen da mal hinterhergehen und dann öffnen sie eine Tür und hinter den Türen sind auf einmal ein Haufen Vögel. Und wird, glaube ich, auch gesagt, so wie die sich aufgeführt haben, waren das Adler und Morten sagt, es waren Sittiche. Und dann sagt Justus, Sittiche? Und macht dann die Tür wieder auf, genau. Weil wir ja schon, aber das hast du, glaube ich, nicht erwähnt vorher.
Das habe ich nicht erwähnt, genau. Der Mr. Rex hatte erwähnt, dass er Sittiche züchtet, genau. Als sie ihn das erste Mal kennengelernt haben.
Da wird Justus nämlich klar, na Moment mal, vielleicht hat der Mr. Rex ja wirklich ein bisschen gelispelt und ich habe das einfach überhört.
Ja, und dass Justus das jetzt erst irgendwie der Groschen fällt, das finde ich für Justus Verhältnisse unwürdig, muss ich sagen.
Ja, vielleicht war er ein bisschen sehr fixiert auf die Geistererscheinung und hat halt auf so Kleinigkeiten da in dem Moment nicht geachtet. Na, auf jeden Fall laufen sie in den Raum mit den Sittichen rein, durch den Raum durch. Sie sind quasi in der Voliere.
Genau, es besteht offensichtlich eine Verbindung zwischen den beiden Häusern und sehen dann auch Mr. Rex und einen anderen Mann und stehen dann plötzlich bei Mr. Rex in der Wohnstube. Ein gewisser Charlie Grant ist bei ihm, den wir, glaube ich, vorher nicht kennengelernt haben. Im Hörspiel?
Im Buch auch nicht.
Okay. Justus bezichtigt die beiden auf jeden Fall, dass sie die Gespenster seien und dafür verantwortlich sind. Und Justus hat auch, als er festgehalten worden ist, auf die Schuhe der einer von den beiden oder so ein Fragezeichen draufgeschrieben. Und dieses Fragezeichen konnte er dann wiedererkennen. Es war aber nicht nur das Fragezeichen irgendwie, sondern er hatte dann irgendwie auch gefühlt, dass das die gleichen Füße sind. Das hatte mich so ein bisschen erstaunt.
Die gleichen Schuhe.
Finde ich auch komisch. Also ich weiß nicht, ob Justus irgendwie einen ausgeprägten Fuß- und Schuhfetisch möglicherweise hat, um sowas in so einer Paniksituation, wo du von irgendwelchen Fremden festgehalten wirst, aber du kannst ganz genau anhand des Fühlens erkennen. Also für mich ein glasklarer Fall für Wetten, das, falls er das kann.
Einmal war es ein Mann und einmal war es eine Frau und es waren beides mal die gleichen Herrenschuhe. Das wird auch im Hörspiel genau so benannt.
Ja, ja, genau. Aber ich fand es trotzdem merkwürdig in dieser Situation, wo jeder normale Junge, klar, wir wissen, Justus ist kein normaler Junge, aber wenn du da irgendwie von irgendwelchen Erwachsenen in so einem Geisterschloss, ja, wo die vorher schon sich die Hose voll geschissen haben, da so festgehalten wird, weiß ich nicht, wie präzise du da noch sagen kannst, nur anhand des Fühlens, das ist der gleiche Schuh. Also wir können da gerne mal den Abfahrt A2 Blindtest machen. Schuhe füllt in Paniksituation. Machen wir uns noch ein paar Gedanken über Setting. Aber ich halte das für, zumindest hat er da eine sehr besondere Begabung und vielleicht auch einen leichten Fetisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was im weiteren Verlauf der Hörspielserie, wo es noch weitere Hinweise drauf gibt. Meine Ansage ist auf jeden Fall, Justus hat einen Fuß- und Schuhfetisch.
Okay. Das mit den Schuhfühlen wird im Buch tatsächlich auch nicht benannt.
Okay. Aber reichen die Kreidezeichen nicht aus auf den Schuhen? Sind die nicht super? Also ich fand das super.
Ja, das hätte auch gereicht. Also die hätten von mir aus auch gar nicht die Erklärung hinterher schieben müssen, dass er die gleichen Schuhe erfummelt hat und das daran festgestellt hat. Das war halt nämlich das Ding, was ich weird fand und bis heute weird finde. Okay. Sie konfrontieren auf jeden Fall Mr. Rex dann damit und er bricht dann halt ein, das ist wieder dieser Scooby-Doo-Moment und gesteht alles. Er sagt dann, er hätte Terrell ermordet und der Grant sagt dann, ja, aber das ist ja kein Problem. Und Morten sagt dann, naja, also die Justiz könnte das möglicherweise irgendwie anders sehen. Und dann kommen sie erst darauf, dass er ihn halt nicht wirklich ermordet hat, sondern er macht sich dann irgendwie die Narbe weg, die auf seinem Gesicht ist und die Perücke zieht er ab und seine Stimme wird auf einmal viel höher und er lispelt dann doch durchgängig die ganze Zeit.
Und du klingst gerade wie hieß noch mal der Chinese bei der grüne Geist?
Also ich weiß nicht, Wang oder Chong oder so wahrscheinlich.
Ja, Wong. Ja, natürlich. Hast du das weiß, Romanchen, du bist richtig geil. Richtig gut.
Ich habe einfach in meinem Kopf nach Stereotype Asian Names gegoogelt und das war das erste, was ausgespuckt worden ist. Und so haben die Writer auch da gedacht wie ich. Schlimm. Wir sind alle schlimm. Die waren vor 40 Jahren, die haben eine Entschuldigung, ich nicht. Naja, da habe ich mir auch gedacht, weil so der Tyrell hat ja dann auch die Figur des Mr. Rex erfunden, damit er für ihn Verhandlungen führt. In dieser tiefen Stimme. Mhm. Wenn er diese tiefe Stimme in solchen Verhandlungen formulieren kann oder simulieren kann, warum kann er das nicht im Schauspiel oder war es dann doch letztlich das Lispeln, was dann zu doll war?
Schwierig jetzt im Nachhinein das irgendwie zu sagen, ja, aber ich glaube natürlich, dass es er ist als Stephen Terrell, kennt ihn ja jeder. Wenn du dann auf einmal in einer Verhandlung, hallo, ja, ich könnte jetzt mal hier, aber hä, wieso Herr Terrell, Sie sprechen doch sonst immer so. Ich glaube,
naja, aber er hat ja auch ein Privatleben fernab vom Stummfilm gehabt. Da hätte er vielleicht auch merken können, dass seine Fistelstimme vielleicht möglicherweise komisch.
Ja, aber das wird im Buch auch angegeben, also dass er sagt, mir war das extrem unangenehm und ich habe mich dafür geschämt.
Sagt er auch.
Und um mich da halt vor anderen Leuten vertreten zu können, habe ich halt ein alter Ego erschaffen.
Sagt er.
Hm. Ja. Na gut. Ich hätte nur gedacht, weil er hätte es durch seine Stimme halt auch vielleicht irgendwie hinkriegen können. Aber ist nicht der Main Point hier.
Also noch einen kurzen Einschub zu Mr. Grant, der da ja mehr oder weniger nur so als Kompagnon dargestellt wird. Im Buch wird dann gesagt, dass der in einem versteckten Haus im Wald wohnt, von wo aus er halt den Weg, der zum Schloss führt, einsehen kann. Das heißt, wenn irgendwie sich jemand dem Schloss nähert, dass er halt Jonathan Rex sagen kann, ey, da kommt wer, du musst mal rüber und musst da mal ein bisschen hier für Verwirrung sorgen. Die Steinlawine, die losgegangen ist, die Justus und Peter halt verschüttet hat, das sind vorgefertigte Steinlawinen, die man mittels eines Stocks auslösen kann, die halt für Interessenten da sind, wenn die halt zum Schloss fahren, um sich das anzugucken, dass dann halt eine Steinlawine vor dem Auto runtergeht, dass die dann schon denken, oh, das ist hier ganz schön gefährlich. Die aus Versehen ausgelöst wurde. Also Mr. Grant hat die beiden Jungs halt beobachtet, er hat einen falschen Schritt gemacht und hat dann halt quasi diese Steinlawine ausgelöst und sagt das aber, glaube ich, auch im Hörspiel, ne? Dass er sagte, oh, das war ich, Jungs, aber als ich gesehen habe, ihr habt euch gefreit, war alles cool, ansonsten hätte ich euch auf jeden Fall da rausgeholt. Ja,
korrekt. Ich wusste dann nicht mehr genau, ob das jetzt Grant war, der es gesagt hat, aber da wird ja alles aufgelöst, sagen halt, dass der Rex da ordentlich in eine Trickkiste gegriffen hat, um halt eben diese Angst zu erzeugen und mit Trockeneis und so, das erklärte dann ja alles. Daraufhin hat Justus auch die bahnbrechende Geschäftsidee, dass er ja, wir wissen ja, dass Terrell auch in, beziehungsweise haben wir es glaube ich hier noch nicht erklärt, aber dass er hauptsächlich auch in Vampirfilmen und so weiter mitgespielt hat und sich ja eine komplette Filmografie da mittlerweile aufgebaut und dass man die doch dann auch in dem Schloss dann abspielen könnte. Also quasi wie so eine Art Erlebniskino aufbauen und finde, ja, ist eigentlich eine mega gute Idee.
Um das nachzuerleben, was die drei Fragezeichen in dem Schloss für krasse Erfahrungen gemacht haben.
Und?
Genau.
Aber es ist so, dass quasi bei der ersten Begegnung mit Jonathan Rex sagt, dass er den Auftrag von Stephen Terrell gekriegt hat, all die Kopien seiner Filme aufzukaufen. Also, dass es quasi nicht mehr die Möglichkeit gibt, diese Filme zu sehen, weil es gibt einfach keine Kopien mehr. Die sind alle in seinem Besitz und daraufhin sagt Justus ja, ey, zeig die doch einfach.
Finde ich richtig gut. Die Idee, wird da bestimmt auch noch was draus machen. Genau, da kommt dann auch Lawine, war aus Versehen, sorry. Freuen sich aber, dass sie Skinny Norris erschreckt haben und sind dann irgendwie alle happy am Ende, wie es so häufig ist bei Kindersendungen auch beispielsweise. Wir erfahren dann noch, dass Hitchcock den Film dann dort doch nicht gedreht hat. Keine Ahnung warum. Aber im Endeffekt war es halt viel Publicity für die Jungs. Was wir natürlich noch viel besser wertschätzen könnten, wenn wir wüssten, dass es jetzt die erste Folge wäre und nicht halt schon mittendrin. Weil das war für die wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Moment dann halt eben, dass es dann auch bekannt ist und sie sich dann dadurch ihren Ruf erarbeitet haben.
Voll, absolut.
Ja. Und damit ist diese Folge zu Ende.
Genau, also im Buch sind sie dann natürlich, wie am Ende eines jeden Buches, nochmal bei Alfred Hitchcock und besprechen den Fall. In diesem Fall ja was Besonderes, weil es ja deren erstes Zusammentreffen ist und ja, im Prinzip Alfred Hitchcock dann sagt, ey, cool, dass er das gemacht hat, cool, dass er hier was gefunden hat und ich löse mein Versprechen ein. Ich schreibe halt ein Vorwort zu dem Buch und bringe das Buch unter meinem Namen raus. Das ist so die grobe Kurzfassung.
Und Roman, bevor du jetzt zu deinem endgültigen Ergebnis kommst und dem Benchmark, finde ich wirklich zwei Sachen, die müssen wir hier noch rausheben. Und zwar ist es für mich einmal, wie das Hörspiel versucht, ein Buch mit seinen vielen Worten und vielen Möglichkeiten der Darstellung oder der Horror, wie funktioniert Angst, dieser Darstellung ist dieses Hörspiel die ganze Zeit auf der Suche oder die ganze Geschichte die ganze Zeit auf der Suche. Und ich finde es total spannend, wie da mit Ton oder nicht vorhandenen Sachen gespielt wird. Auch im Rahmen der Geschichte, da im Rahmen von, wir haben Stummfilm, da funktioniert eine Person super gut, die sehr martialisch sein kann, sehr krass sein kann. Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter zum Tonfilm und dann hat die Person eine Redeschwäche und funktioniert nicht mehr vor der Leinwand. Und genauso finde ich es hier auch einen super krassen Aspekt mit die Einflüsse, die Götz gerade reingebracht hat, bezüglich was sind Elemente, die hier gar nicht zu Trage kommen, bezüglich zum Hörspiel, wo du halt wirklich verschiedenste Elemente hast, die dich beim Hörspiel halt horrormäßig oder Angst fühlen lassen. Und das, finde ich, kommt hier in diesem Hörspiel sehr, sehr, sehr gut rüber.
Ja.
Danke, Götz. Vielen Dank für deinen Beistand.
Ich bin voll bei dir, einfach. Also.
Ja, okay, ja, ich hätte mir nur mehr, ein bisschen mehr. Okay, Roman.
Ja.
Es ist Zeit.
Fand ich, hat mich tatsächlich nicht so, also jetzt auch nicht so horrormäßig abgeholt. Wir müssen sagen, wir haben schon Schlimmeres. Also ich finde das Sounddesign jetzt nicht schlimm, da gibt es nichts dran zu mäkeln. Da, so ehrlich muss man sein. Also es ist nicht so wie die Vollbremsung auf Sand, die klingt wie eine Vollbremsung auf dem Asphalt oder so. Solche groben Schnitzer haben wir nicht. Nichtsdestotrotz waren da einige Sachen bei, die mich einfach nicht abgeholt haben. Also dieses ewige Rumreiten auf dem Ding mit der Entfernung, was wir auch noch ewig gemacht haben,
hat
mich
schlicht
nicht überzeugt.
Okay.
Also ihr habt mich damit auch nicht überzeugt und ich sehe auch nicht die Relevanz jetzt irgendwie. Also
ich wollte gerade sagen, du bist da tatsächlich drauf rumgeritten. Wir haben dir nur kurz erklärt, warum es wichtig ist.
Ja, ich begreife die Relevanz davon.
Er versteht es halt, das ist ja auch okay, aber dann, ich weiß nicht, wie ich dich abholen kann. So.
Nee, da kann mich wohl keiner abholen. Ich bin.
Das ist okay.
Verloren. Nee, aber unabhängig davon, das ist sicherlich ein streitbarer Punkt. Für euch scheint das ja ziemlich klar zu sein, für mich halt eben nicht. Aber ich fand die für mich viel zu frühe Auflösung des Ganzen nicht gut gelöst. Ich fand das irgendwie auch nicht so tricky. Also,
wo hast du denn das Gefühl, dass es aufgelöst wurde? Also ich finde, dass man ja wirklich...
Ja, wo er gelispelt hat.
Ganz am Anfang hast du halt das Anschlagen der Zunge und so hast du halt schon gehört und hättest da schon eine Rückführung finden können zu.
Ja, aber du hättest da irgendwie deduktiv vorgehen können, aber da wird ja nicht die Lösung gegeben. Ich finde, die Lösung wird erst tatsächlich zum Ende gegeben.
Nee, ich bin ja, da schon bei Roman.
Aber ich finde, das wird da schon sehr, ja, sehr deutlich gemacht. Also da wird sehr doll mit dem Finger drauf gezeigt. Und,
Nur als Hörer, nicht als... Du kriegst das nicht mit als Konsument, aber wenn du genau hinhörst, hörst du dann eine Parallele, das sehe ich schon, ja. Wie zum roten Drachen, unheimliche Drache.
Ja.
Schon.
Götz, du sagtest ja eben, im Buch wäre da halt auch sehr viel drauf rumgeritten worden, auf dieses Lispeln, das sehr betont wurde. Das wurde jetzt hier im Hörspiel nicht gemacht. Ich glaube, damals beim roten Drachen war das schon der Fall, dass der Sprecher auch beim Übergang in die nächste Szene da nochmal genauer drauf eingegangen ist. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber auch, dass er da so nah dann halt dran gewohnt hat und dann auch das mit dem Lispeln und so weiter und er ist sein Manager. Ich finde, das hat ein bisschen Spannung rausgenommen. Fand es jetzt auch nicht so super smart irgendwie in der ganzen Lösung, muss ich sagen. Da hatte ich schon Besseres gehört dann davon, was ich ja durchaus wertschätzen kann, wie ihr auch wisst, dass ich manche Sachen mich doch gerne von euch überzeugen lasse. Nicht in diesem Fall. Deswegen würde ich zur 357 tendieren und damit reiht es sich am unteren Ende der Staffel ein.
Oh. Du kannst doch nicht immer bei jedem mal minus 10 machen einfach.
Natürlich kann ich das machen, das ist meine Wertung. Ich kann hier machen, was ich will. Ich könnte ihm auch 5000 geben, wenn ich da Bock drauf hätte.
Ja, krass.
Habe ich aber nicht.
Ja. Okay, und womit, nochmal ganz kurz, was sind jetzt genau die Punktabzug, wofür gibt's sie jetzt, weil du, ne, sag nochmal ganz kurz bitte genau die Zusammenfassung, wofür sind die Abzüge?
Ja. Also dieses ganze Rumreiten auf der Entfernung,
okay,
das, wie gesagt, das ist immer noch ein Ding, das war ja auch sehr präsent da, das war sehr präsent hier bei uns jetzt,
ja.
Stört mich total, stört mich jetzt noch mehr als vorher, was wir diskutiert haben, und aber die Wertung stand schon vorher fest, es hatte keinen Einfluss darauf.
Ich verspreche dir, es wird einen Moment geben, wo ich dir nochmal ganz kurz nochmal das Gespensterschloss und das, was ich damit meine, nochmal näher bringe.
Alles gut. Nein, ist
okay, krass. Und das zweite?
Das zweite war halt die relativ frühe Auflösung.
Ja, okay.
Also für mich, also der ziemlich frühe Hinweis darauf, das möchte ich damit meinen. Und dass es sonst jetzt nicht so übersmart war, wie man es vielleicht schon mal gewohnt war von denen.
Aber warte mal, du hast im Vorfeld die Zusammenfassung des Hörspiels durchgelesen und dann das Hörspiel gehört. Das heißt, du wusstest im Vorfeld schon, dass Jonathan Rex Stephen Terrell ist.
Ich hätte es auch durch das Hören sicherlich herausgefunden.
Ja, vielleicht verändert das was. Guter Einwand, Götz.
Danke.
Vielleicht verändert das was.
Das darfst du nicht mehr.
Ihr könnt hier gerne eure Strohhalme packen, auf jeden Fall. Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde ja genauso unwissend wie sonst dann immer wieder reingehen.
Ja, aber dann liest
die danach. Nichtsdestotrotz, beim Drachen habe ich es ja auch gecheckt. Ne? Also ich bin ja nicht komplett dumm.
Ja gut, aber das war auch ziemlich offensichtlich beim Drachen.
Ja, fände ich da aber auch. Also mit dem mit diesen partiellen Lispeln und so, das fand ich schon.
Also es ist mir tatsächlich...
Und vorher war ja auch schon von dem Sprachfehler und so weiter die Rede.
Ich habe mir im Vorfeld ja das Hörspiel wirklich 10-mal angehört und es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass der schon lispelt.
Ein bisschen, ganz, er lispelt ein bisschen.
Die haben doch vorher auch noch das, den Sprachfehler und so weiter, das wurde ja auch noch alles thematisiert und dann lispelt sein Manager, der für seine Belange eintreten soll noch so.
Ja.
Come on, Götz, also das, wirklich.
Es können auch durchaus zwei Menschen ein bisschen mit der Zunge anstoßen.
Einfach mal sein, Roman. Das, ja.
Ich aber wir sind ja nicht in einem realen Leben, sondern wir sind ja bei den drei Fragezeichen, wo nichts dem Zufall überlassen wird.
Ja.
Normalerweise, wenn irgendwas so konstruiert ist und so, dann könnt ihr dem allen folgen. Und hier soll auf einmal alles Zufall sein? Also,
er hat schon recht, Götz. Du, man muss ihm recht geben. Nichtsdestotrotz finde ich für das, was die Folge, und ich habe es versucht, so ein bisschen einleitend zu sagen, was die Folge wirklich ausmacht im Kosmos der drei Fragezeichen und auch für mich, also wirklich dieses Soundspiel, was macht Horror aus, finde ich, kommt für mich da komplett wirklich rüber.
Ja.
Und bin natürlich enttäuscht, was soll ich sagen? Ich bin
ja, das war bei manchen Punkten, ich hatte ja schon erwähnt, so dieses ganze Ding mit dem Heil. Das wirkte für mich halt, ich hatte diese ganze Erklärung dazu auch nicht, dass es nur diesen einen zentralen Punkt gab, wo es den Heil gab, sondern einfach nur so.
Auf einmal hört er sein eigenes Echo und ist erschrocken.
Und das ist halt lächerlich. So, ja, als wenn die das erste Mal ein Echo gehört hätten und vorher dieses Konzept halt überhaupt nicht gekannt hätten.
Aber das wären Argumente, die würde ich verstehen. Die würde ich voll verstehen. Mit der Erklärung von Götz.
Ich hatte ja vorher gesagt, dass diese Gruseleffekte mich nicht so abgeholt haben. Also ich fand es nicht völlig daneben, aber es war jetzt nicht so, dass ich so, wow, hier wird aber mal richtig Atmosphäre erzeugt.
Ja, es ist deine Wertung. Das ist natürlich immer in Stein gemeißelt, das weißt du. Ich muss nur sagen...
Nein, ihr könnt mich ja überzeugen.
Oh Mann, ich liebe dich,
ich bin ja diskussionsfähig.
Das Ding ist nur, ich gucke aus einer Produktionsrichtung und vielleicht Götz auch. Und wenn du dann schaust, wie du versuchst, Emotionen oder eine Stimmung zu kreieren und du hast ein Orgelspiel, was ein solches hat, oder du schaffst es mit einem Türenknirschen oder... Und ich finde einfach, dass Stimmung in diesem, gerade in diesem Hörspiel, super transportiert wird. Ganz, ganz besonders gut. Vielleicht auch, weil es das erste ist, also so vom Buch her, ne? Man versucht sich ja da nochmal ein bisschen dieses Mühe geben und so. Aber ich finde, es ist für mich was Besonderes und würde jetzt gerne einfach mal aufhören zu reden. Götz, was sagst du zu der Bewertung von Roman?
Also die Bewertung ist halt Romans Bewertung so und das muss man halt auch respektieren, weil das ja auch Romans Höreindruck ist so. Es ist einfach so, auch wenn ich es gerne nicht wahrhaben möchte, weil also die Folge halt, möchte ich mal behaupten, die zentral wichtigste Folge im ganzen Drei-Fragezeichen-Kosmos ist und die meiner Meinung nach auch wirklich am liebevoll gestaltet, also eine der am liebevoll gestaltetsten Hörspielfolgen ist, also die mich auch in meiner Kindheit wirklich, also die ich echt extrem oft gehört habe, weil ich einfach diese ganze Herleitung schön fand und mich am Anfang auch, wie beim Grünen Geist auch schon, da habe ich es glaube ich auch gesagt, dass mich wirklich gegruselt hat, was dann halt im fortschreitenden Alter halt besser wurde, aber das ist und bleibt eine meiner Lieblingsfolgen, sowohl was halt diese ganze Gefühle angeht, was die Story angeht, was dieses ganze Drumherum angeht, wie teilweise halt auch mit den Charakteren gespielt wird, dass man da dann, ja gut, wenn man zum Verlauf hört, das erste Mal so Skinny und gerade Morten halt wirklich kennenlernt. Ja, und von daher ganz viel Liebe für die Folge und ich hätte tatsächlich mehr erwartet und auch, dass es mehr bei Roman zündet. Auch als er am Anfang gesagt hat, dass er sich dann nochmal eine Zusammenfassung durchgelesen hat, dass er halt diese Zusammenhänge da alle verstanden hat. Also ich hätte dem Ganzen tatsächlich eine 376 gegeben. Also wenn ich das im Vorfeld wie beim Grünen Geist nochmal so zusammengedingst habe, ich habe mir halt im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was so das Mindeste ist, was ich so sehen würde, wäre das Mindeste halt eine 374.
Also eine 73 habe ich auch gesehen, ja, auf jeden Fall. Und du siehst hier zwei Experten am Boden, Roman? Du hast es geschafft.
Ja, so. Meine Güte. Also, hätte ich gewusst, was das für einen Impact auf euch hat.
Nein, wie gesagt, das ist, ich habe irgendwann mal gesagt, so bis Folge 12 ziehe ich dich, weil ich mir sicher bin, dass du ab Folge 11 richtig Bock hast. So, und jetzt kriege ich hier eine 357. Roman, eine 357? Ehrlich? Nein. Es ist deine Wertung. Wir nehmen die an. Ich werde weinen so, die ganze Nacht. Ist es okay?
Also ich glaube auch O-Ton-Zitat, als ich mit Sven zusammensaß. Also wenn er Folge 11 nicht gut findet, dann können wir es auch gleich direkt sein lassen.
Hat er gesagt. Hat er wirklich. Und ich sage, ja, aber das steht ja nicht zur Debatte. Weil die wird er halt hören. Gute Rätsel, gute Atmosphäre. Also da ist ja alle. Ja. Und ja. Rohmännchen.
Aber vielleicht spricht das ja für die Folge. Weil ihr sprecht ja mit einem totalen ignoranten Noob vielleicht, einfach. Ne? Und wenn der die so bewertet, dann spricht das vielleicht für die Folge.
Wir wissen ja auch noch nicht, wie die Skala gemessen wird.
Trotzdem finde ich meine Kritikpunkte valide. Und
vielleicht ist 357 auch eigentlich das Bessere. Okay, ich höre auf.
Oh, wer weiß, was da noch kommt, ey. Vielleicht,
Ja, ja, genau. Deswegen, genau. Nächsten Monat gibt's auf jeden Fall Folge 12, kann ich dir sagen. Und das wird auf jeden Fall spannend.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Da scheiße ich mir schon in die Buchse vor lauter Vorfreude. Das sag ich euch.
Ich bin am Boden. Ich gehe jetzt pennen. Rohmännchen, Liebe geht raus, aber ich bin fertig. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuhören, Einschalten, für alles, was ihr da macht. Und, ich bin fertig. Ciao.
Ja, das tut mir irgendwie leid hier. Also, dass ich jetzt, dass wir so viel Zeit dafür aufbringen mussten, um eure Erwartungen zu enttäuschen. Also vor allem Götz und Sven, ihr. Dass das so ein emotionales Ding ist. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich kann auch nichts gegen meine Emotionen tun, ja? Gefühle kannst du nicht erklären. Was willst du machen? Ich hoffe trotzdem, dass es euch da draußen vor allen Dingen irgendwie Spaß gemacht hat oder irgendeinen Mehrwert geliefert hat. Im Moment muss ich beruflich mal viel über Mehrwerte sprechen. Das nervt mich ein bisschen, deswegen streich das bitte. Ich hoffe trotzdem, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wie wir völlig auseinander liegen. Vielleicht war es ja auch die letzte Folge. Wer weiß, wenn ihr die nächste Folge hört, dann ist ganz gut gelaufen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Abend. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.
Ich möchte das Ganze mit einem Zitat beenden, was da ist.
Ein Herz kann man nicht reparieren.
Nein, ich denke schon, dass ich drüber hinwegkomme. Ja, ich meine im Endeffekt, hey, ich muss da jetzt einfach mal darüber nachdenken. Ich muss das Ganze mal Revue passieren lassen.
Ob die Freundschaft sich noch lohnt? Ja, richtig.
Wow, ey, was habe ich da angerichtet?
Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich fand es tatsächlich auch mal spannend, mal so ein bisschen auch mal wirklich zu diskutieren. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Podcast und wünsche euch, da die Folge so lange ist, heute einfach nur gute Nacht, weil so lange wird es wahrscheinlich gedauert haben. Und muss jetzt erstmal Tschüss sagen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.